Ah, das heißt, es ist auch branchenabhängig, was du auf Instagram verdienst.
Ja, total.
Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Mode-Influencerin bist,
kannst du im Zweifel noch mehr verdienen als Finfluencer. Also das, ich sage, dieses Finfluencer-Game, dieses klassische, keine Ahnung, ich bin jetzt 19, ja, ich beam mich jetzt irgendwie mal zurück, ich bin 19, 20 und sag, ich will mir eine Reichweite aufbauen im Bereich Finanzen, würde ich sagen, lass das. Also das Ding ist für mich tot.
Jetzt,
ja, jetzt ist es
2026.
Ja. Ich habe mal gehört, dass Influencer mit 50.000 Followern, wenn die eine richtige Nische haben, dass die sich dumm und dämlich verdienen können.
Ist auch so, ja.
Ja, und wie viele Follower hast du jetzt zum Beispiel, also 1,6 Millionen. Was verdienst du jetzt gerade mit deinen 1,6 Millionen, wenn du sie regelmäßig bespielst? Moje Leute, herzlich willkommen zum ungeplanten Podcast Karma mit der Maschine Carsten, auch wieder am Start hier. Wir haben heute dabei tatsächlich einen besonderen Gast. Wir haben den, also wirklich, wirklich ein besonderer Gast, weil größte Person des öffentlichen Lebens, die wir gerade hatten, nicht von der physischen Körpergröße, sondern von der reinen Followerschaft. Herzlich willkommen, Luca. Danke, dass du die 2,5 Stunden Kölle-Reise mit deinem Rüdesheimer Kennzeichen auf den Weg gebracht hast.
Wichtiger Hinweis.
Herzlich willkommen.
Kinder Rüdesheimer Café, kennt ihr das noch? Nein.
Nein.
Nee, kenne ich nicht, aber vielen Dank für die Einladung.
Luca, wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin Luca, mittlerweile 28 Jahre alt, komme aus Köln und mache seit ungefähr 6 Jahren, also ich glaube 2019 habe ich angefangen, also vielleicht auch sogar länger, dann schon Videos auf Social Media, Finanzinhalte, habe damals gestartet und mir das Schritt für Schritt aufgebaut, gehöre mittlerweile zu den 5 größten Finanzinfluencern, wenn man so will, mit knapp 1,6 Millionen Abonnenten plattformübergreifend. Und ist aber nicht die einzige Sache, die ich mache.
Das ist so krank, 1,6 Millionen. Ist so krank.
Es geht schnell, vor allem, wenn du TikTok zurechnest. Also,
ach, aber trotzdem, ja. 1,6 Millionen ist ja so krank.
Ich rechne, wenn ich TikTok bei mir dazu rechne, bin ich immer noch bei 12.
Dann wären es bei dir insgesamt 1,599992 Millionen weniger als bei ihm.
Genau.
Genau, und ja, wir haben ja schon im Vorfeld uns so ein bisschen rangetastet und haben dann festgestellt, wir haben eigentlich viele Überschneidungen. Dadurch, dass wir das mittlerweile auch für unsere Kunden machen, also mit Social Seed, das ist die Firma, die ich gemeinsam mit 2 Co-Foundern gegründet habe, betreuen wir auch vor allem Banken und Finanzdienstleister, marketingtechnisch. Das heißt, alles über organischen Reichweitenaufbau, aber auch das Thema Lead-Generierung decken wir ab. Und das seit jetzt gut 2,5 Jahren, recht erfolgreich, arbeiten hier mit den größten Instituten Deutschlands zusammen, aber auch unter anderem mit Neobrokern, Neobanken, eigentlich alles rund um Finance. Und ja, ich freue mich sehr.
Was genau macht ihr da? Das heißt, ihr bringt die in die digitale Welt, in die sozialen Medien rein?
In die Sichtbarkeit zum einen, aber auch durch runtergebrochen, wir bringen denen auch Leads. Ne? Das heißt, alles im Bereich bezahlte Werbeanzeigen, sei es jetzt beim Thema Jugendmarkt, also Girokonto-Eröffnung, Depot-Eröffnung, aber auch sowas wie Baufi. Ne? Wir machen zum Beispiel für die Volksbank Stuttgart eigentlich alles, also betreuen die sehr holistisch und da vor allem mit dem Fokus auf Jugendmarkt und Baufinanzierung.
Mhm. Krass. Ja.
Was ist deine größere Einnahmequelle? Ist es
Social Seed?
Ja. Oh, krass. Das heißt, mit 1,6 Millionen Followern ist die Einnahmequelle kleiner als mit Social Seed.
Ja, ist aber auch dem geschuldet, weil bei mir der Fokus geschiftet ist irgendwann. Ne? Also ich hatte es ja gerade schon im Vorgespräch erwähnt, dass ich für mich selber gar nicht mehr so gerne Content mache, weil ich einfach nach 6 Jahren, also ich persönlich, es wird vielleicht für andere anders sein, aber ich habe einfach keinen Bock mehr. Ne? Ich habe, glaube ich, in meinem Leben alleine für mich mehr als 4.000 Videos erstellt über die letzten Jahre.
Hast du die alle selbst geschnitten?
Ja, geschnitten, so in Anführungszeichen. Ich mache das ja alles sehr raw. Das heißt, ich nehme mir einfach mein Handy, quatsch in die Kamera, lad's hoch. Also ich muss da nicht viel schneiden.
Ach, geil.
Genau, aber grundsätzlich sämtliche Skripte, sämtliche Konzeption von Inhalten kommt natürlich von mir selbst. Und das dann quasi über die Zeit, das ermüdet irgendwo. Und ich mache es mittlerweile einfach viel lieber für meine Kunden. Ich liebe es einfach, quasi Kundenaccounts wachsen zu sehen. Interessiert mich nicht mehr, ob ich jetzt 1,6 oder 1,5 morgen habe oder 2 Millionen, das ist mir völlig Wumpe mittlerweile.
Was hast du da gemacht? Hast du da Produkte empfohlen? Hast du über Trends gesprochen oder irgendwas?
Genau, also die Finanzthemen, die sind relativ breit gefächert. Ich habe mich da jetzt nicht festgelegt. Es gibt ja auch diverse Accounts, die sagen, ich mache nur Aktien, ich mache nur Krypto oder Immobilien. Das war bei mir nie der Fall. Ich habe immer quasi breit gefächerten Content gemacht. Und genau, dann kannst du halt die üblichen Wege nutzen als Influencer, das Ganze zu monetarisieren und dann meistens über Brand-Deals, Partnerships und so weiter, Affiliate-Einnahmen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eigene Produkte rauszubringen in Form von Online-Kursen oder so, aber da hatte ich auch nie Bock drauf, weil 99% der Kurse brauchst du nicht. Tatsächlich autodidaktisch. Also ich habe kein einschlägiges Studium oder so absolviert, keine Ausbildung, komme ursprünglich aus dem Vertrieb, Automobilbereich. Und habe mir dann irgendwann mit 18, 19 gedacht, okay, das mit der gesetzlichen Rente, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Punkt 1, Punkt 2, du willst mal später viel Geld verdienen. Mhm. Und Punkt 3, eine digitale Reichweite aufzubauen, ist extrem sinnvoll. Und dann habe ich geguckt, wie lässt sich das alles kombinieren und habe dann schnell gemerkt, ich muss mehr über Geld und Finanzen lernen.
Was heißt viel Geld verdienen? Was hast du dir damals gedacht?
Ja, damals mit 18 hattest du so die Träume wahrscheinlich so, weiß ich nicht, das erste Mal 10.000 Euro netto verdienen oder so.
Im Monat?
Ja, genau.
Hast du dein Ziel erreicht? Dein 18-jähriges Ich-Ziel?
Ja, definitiv.
Ja. Ja, geil. Definitiv. Ja. Ja, mit wie vielen Jahren hast du das dann schon erreicht?
Relativ früh, weil ich ja im Vertrieb gearbeitet habe. Lange Zeit, lustigerweise, bei Aston Martin in Köln. Also,
erzähl, krass.
Ja, genau. Deshalb, gerade so im Automobilbereich, im Luxuswagensegment, kannst du auch gut Kohle verdienen, wenn du ein guter Verkäufer bist. Und ich würde sagen, ich bin ein guter Verkäufer.
Ja, geil.
Insofern habe ich das wahrscheinlich dann das erste Mal mit 21, 22 oder so.
Kannst du stolz auf dich sein.
Als Angestellter?
Ja, genau. Ja.
Boah, das ist richtig viel Geld als Angestellter, krass. Und dann hast du direkt schon gemerkt, ey, hast du einfach angefangen, die Kamera, das Handy in die Hand zu nehmen und einfach drauf losgelabert.
Ja, genau. Also wirklich ganz simpel. Mir war es auch zum Beispiel von Anfang an scheißegal, wenn das jetzt irgendwie Kollegen oder so sehen. Das ist ja oftmals, wenn Leute mit Social Media starten, dass die Angst davor haben, okay, was ist das, wenn jetzt Family und Friends das sehen? Ja, das war mir komplett scheißegal. Man spricht ja immer von diesem Cringe Mountain, ne, den du erklimmen musst.
Ja, genau.
So, bis du irgendwann quasi an der Spitze bist und dann das Tal siehst wieder. Und dann, wenn du die ersten viralen Inhalte hast, dann ist es auf einmal wieder cool.
Ja, genau.
Aber mir war es von Anfang an scheißegal.
Ich finde das so krass, dass du 2019 hast du angefangen.
Ja, Juni 2019.
Ich bin letztens auf Instagram auf alte Chats von mir und ich schwöre euch, ich habe 2014 habe ich, will jetzt keinen Namen nennen, weil ich weiß gar nicht, ob das rechtlich erlaubt ist, habe ich mit, die Person hat jetzt 8 Millionen Follower. Mhm. Und 2014 habe ich mit dieser Person geschrieben, oder 7 Millionen Follower, 2014 habe ich mit der Person geschrieben, da hatte die Person vielleicht 20.000 Follower. Und da habe ich die Person gefragt, hey, ich hätte irgendwie auch mal Bock, sowas zu machen, so Social Media mäßig. Und dann hat die gesagt, ja, mach doch einfach, du musst einfach loslegen. Dann habe ich gesagt, aber ich habe so das Gefühl, der Markt ist schon übersättigt. 2014 habe ich das gesagt, dass ich das Gefühl habe, der Markt ist übersättigt. Ich kann das heute nicht glauben. Das ist 12 Jahre her, als ich gesagt habe, ich will im Social Media Bereich was machen. Und du hast 19 dann damit angefangen, wo ich sowieso gedacht habe, das Ding ist für immer abgefahren. Und hast jetzt 1,6 Millionen Follower. Ich finde das so krank. Oder auch so andere, die jetzt dann trotzdem im Nachhinein noch angefangen haben, wo es auch oft heißt, mach einfach, fang jetzt an. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, eher nicht darauf, weil wir so gesagt haben, wir wollen Social Media Stars werden, sondern wir einfach gesagt haben, wir brauchen irgendwie einen Zugang zu neuen Mitarbeitenden und irgendwie mal eine Reichweite, auch um uns so ein bisschen mal darzustellen, für was wir überhaupt stehen oder wer wir sind. Ich finde das bemerkenswert.
Also du sagst es völlig Richtiges. Ne? Jetzt bei euch geht es ja auch nicht darum, möglichst viel Reichweite zu erzielen, irgendwie Millionen Views, sondern ihr seid ja auch sehr nischig unterwegs. Ne? Und dann geht es einfach darum, wenn jetzt jemand nach euch googelt, Inhalte von euch findet und so Vertrauen aufbauen kann über diese Inhalte. Ne? Also es gibt, werden wir ja sicherlich gleich noch drüber sprechen, aber so viele Möglichkeiten, Content gewinnbringend für das Unternehmen zu nutzen. Oder selbst wenn du quasi noch kein Unternehmen hast und einfach dir was aufbauen willst, da gibt es jetzt zig Möglichkeiten. Genau, aber ich habe das Glück gehabt, weil du es gerade erwähnt hast, so 2019, dachte man vielleicht schon, das ist schon zu spät. Bei Finanzen war das Thema ja noch gar nicht so ausgereift. Ne? Es gab quasi diese Lifestyle-Influencer, aber im Bereich Finanzen gab es im Grunde nur Finanzfluss. Den kennt
natürlich auch jeder. Jetzt kennt ihn jeder unter den Lambo-Fahrer.
Genau.
Du kennst nicht Finanzfluss?
Nein.
Der Mann ist einfach, das ich sag's wie es ist, der Mann ist wirklich aus der Generation gefallen. Ja. Also das ist ja krass.
Finanzfluss. Ja, das ist der größte Influencer in dem Bereich.
Was soll ich denn machen? Wie soll ich mir den anhören? Was erzählt er mir dann?
Finanzfluss war der allererste, der damals über die Unterschiede zwischen ETFs und Fonds, die Zusammensetzung, wie du Portfolien aufbaust, oder Entschuldigung, wenn die schicken Leute jetzt sagen Portfös. Portfös, ja. Sagen viele schicke Leute sagen Portfös zu Portfolien.
Habe ich nie gehört.
Ja, ich schon. Du schon?
Ich auch,
ja. Ja, jo, sag ich ja. Carsten.
Gänsehaut.
Gänsehaut. Auf jeden Fall war der der Allererste, der so Finanzwissen erzählt hat. Und der ist tatsächlich, der hat ja ein Multiversum aufgebaut mittlerweile. Aber ich finde, nicht weniger, also du baust ja auch gerade für dich so ein Multiversum aus allen Ebenen auf.
Ja, ich verfolge quasi nicht mehr dieses Influencer-Dasein so sehr, ne? Also Finanzfluss hat ja quasi seinen aktuellen Geschäftsbetrieb voll auf dieses Thema noch ausgerichtet mit YouTube. Aber es ist auch eine andere Zielgruppe und so. Aber was ich sagen wollte ist, ich hatte halt das Glück, dass genau zu dem Zeitpunkt A, Covid angefangen hat. Das heißt, die Leute waren eh ganze Zeit am Daddeln am Handy. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch, Covid habe ich gerade schon gesagt, zu dem Zeitpunkt kam auch TikTok so richtig ins Rollen.
War das damals
jetzt? Ja. Also 2019, 2020 ging das richtig los.
Fast, was kommt mir vor, als gäbe es schon 20 Jahre.
TikTok. Nee, also TikTok gibt es schon länger an sich, aber damals noch unter Musical.ly. Das hatte quasi einen anderen Namen.
Musical.ly ist TikTok.
Ja, genau. Ja.
Wusstet ihr das? Ja. Musical.ly ist ich TikTok. Musical.ly, da sind Lisa und Lena berühmt geworden.
Ja, richtig.
Auf Musical.ly.
Das sind Lisa und Lena.
Die zwei blonden Zwillinge da.
Die zwei blonden Zwillinge, die ungefähr alles medientechnisch abgerissen haben auf dieser Erde. Okay. Die hatten zur Bestzeit, glaube ich, irgendwie 57 Millionen Follower. Ja. Weltweit. Die bekanntesten überhaupt. Die sind mit Tanz- und Synchronisationsvideos groß geworden.
Genau. Muss aber auch nicht kennen, ist auch nicht schlimm.
Was ist das, ist wirklich, das ist wie, wenn ich mal, es ist unscheiß, es ist wie, als wäre der Carsten gerade der Neandertaler aus der Höhle und wir versuchen, ihm das Feuer zu erklären.
So ist es. Oh, macht warm, brennt, geil, heiß.
Aua. Ja. Krass.
Genau.
Ja. So haben die es Tanzen erfunden.
Ja, ich glaube,
also durch die Asche gelaufen sind.
Und so, also das heißt einfach nur sukzessive weitergemacht, 2019. Und seit wann hast du schon keinen Bock mehr darauf, den Content zu machen? Und seit wann machst du das hauptberuflich mit dem Social Seed?
Social Seed haben wir vor 2,5 Jahren gegründet.
Und ich Wer ist wir?
Meine zwei Co-Founder und ich, also Yannick, hat auch eine sehr große Reichweite, aber in einem anderen Bereich. Also Yannick ist Jurist. Das heißt, der hat sich eine Reichweite im Bereich Legal aufgebaut. Wir betreuen auch nicht nur Banken und Finanzdienstleister, auch Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien. Und Sebastian, das ist Yannicks Bruder, ist eigentlich auch gelernter Unternehmensberater, also eigentlich Parallele zu dir. Genau, und ich würde sagen, so den Spaß verloren wahrscheinlich schon länger, aber so richtig, seitdem der Fokus gerade auf Social Seed liegt, wahrscheinlich so seit 1,5, 2 Jahren oder so.
Mich würde echt mal brennend interessieren, sorry, wenn es jetzt so ins Monetäre reingeht. Es liegt nicht daran, weil ich so monetär getrieben bin, sondern weil mich wirklich mal so interessiert, weil ich hab keine Ahnung, was so ein Influencer verdient, auf welcher Stage, auf welcher Ebene. Ich habe mal gehört, dass Influencer mit 50.000 Followern, wenn die eine richtige Nische haben, dass die sich dumm und dämlich verdienen
ist
können.
Ist auch so, ja.
Ja, und wie viele Follower hast du jetzt zum Beispiel, also 1,6 Millionen. Was verdienst du jetzt gerade mit deinen 1,6 Millionen, wenn du sie regelmäßig bespielst?
Also ich kann dir eine Range nennen, die du kannst. Du könntest wahrscheinlich noch mehr verdienen, aber ich sag mal, wo ich das Ding richtig ernst genommen habe, das hatte ich auch bei Tobi Vetter im Podcast erwähnt, kannst du schon deine 20 bis 30 brutto im Monat verdienen damit. Ja. Wahrscheinlich auch noch mehr. Also wenn du ein eigenes Produkt launchen würdest, worauf ich nie Bock hatte, einerseits, weil ich der Meinung bin, dass es sowas nicht braucht, also auch für die Leute, das ist einfach, was soll ich so einen 999-Euro-Kurs rausbringen, wo ich dann irgendwie den Leuten erkläre, was ein ETF ist. Das gibt's kostenlos. Ja,
ist so.
Aber so über Brand-Partnerships kannst du locker 20, 25, 30k machen, auf jeden Fall.
Hätte ich mehr gedacht tatsächlich. Ja. Du auch?
Gar keine Ahnung.
Ich hab irgendwie für mich die ganze Zeit so die 50, 60 im Kopf. So
wenn du noch ein paar Jahre zurückgehst, also da, wo ich, als ich angefangen habe, wenn du da diese Reichweite gehabt hättest, dann wäre das locker drin gewesen. Mittlerweile hat ja auch jeder Mensch in Deutschland hat ja gefühlt schon ein Trade Republic Depot. Also es gibt nicht mehr so viel in dieser Richtung, was du irgendwo vermitteln kannst.
Das heißt, es ist auch branchenabhängig, was du auf Instagram verdienst.
Ja, total.
Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Mode-Influencerin bist,
kannst du im Zweifel noch mehr verdienen als Finfluencer. Also ich sage, dieses Finfluencer-Game, dieses klassische, keine Ahnung, ich bin jetzt 19, ich beam mich jetzt irgendwie mal zurück, ich bin 19, 20 und sag, ich will mir eine Reichweite aufbauen im Bereich Finanzen, würde ich sagen, lass das. Also das Ding ist für mich tot.
Jetzt?
Ja, also jetzt ist es tot.
2026.
Ja. Was verdient so ein Immo-Tommy?
Weiß ich, aber den werde ich nicht sagen.
Ach so. Ja, nur mit seiner Social-Plattform, meine ich. Ist der da stabil unterwegs? Kennst du den?
Ja, Tommy ist ein guter Bekannter von mir, guter Freund von mir.
Ach, siehst du, den brauchen wir auch noch im Podcast.
Schon seit ein paar Jahren. Und wir tauschen uns natürlich auch aus, ne, oder haben uns ausgetauscht. Aber Tommy macht ja auch nicht mehr so viel Aufsrosch hat er jetzt seinen eigenen Podcast. Aha. Ich weiß gar nicht, ob er den monetarisiert, aber Tommy hat schon gut abgeräumt auf jeden Fall.
Geil, okay, feier ich. Ja, da gibt es halt solche und solche, deswegen, du hast halt irgendwie nie einen Überblick.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch wie im Unternehmertum. Der eine, der gefühlt viel weniger Umsatz macht als der andere, verdient dann trotzdem mehr, weil er eine geilere Marge irgendwie gezaubert bekommt. Ja. Das ist halt so, wie es ist. Ja, das finde ich krass, aber auch, dass du sagst, dass das Ding tot ist, ne? Das nimmt auch so ein bisschen gerade die Lust wahrscheinlich den ZuhörerInnen.
Abgeschalten.
Ja, okay. Social Media generell, da ist das Fenster noch sperrangelweit offen, ne? Aber so dieses klassische, ich werde jetzt Finfluencer, es sei denn, Klammer auf, du machst YouTube, also baust wirklich Longform-YouTube-Videos.
So wie Omid, finde ich jetzt. Das ist ein bestes Beispiel für einer, der jetzt.
Ist auch wieder eine andere Branche, aber muss man sagen. Ich rede jetzt wirklich rein über Finanzen. Da kannst du sicherlich auch noch eine gute Brand aufbauen, aber dieses Kurzvideo-TikTok-mäßige Format hat ausgedient. So.
Krass. Ja. Das heißt, du würdest uns auch empfehlen, dass wir mehr auf wissenschaftliche Art und Weise Videos auf YouTube machen.
YouTube Longform ist für euch der Way to Go.
YouTube Longform, da holen wir jetzt schon die ersten Tipps, Sarah, hast du gehört?
Aber ja, der Podcast wird doch auch Longform gepostet, oder nicht?
Der Podcast auf Spotify, auf YouTube, genau. Ja, aber dann sollten wir vielleicht auch Formate auf YouTube.
Safe, also alleine für eure Banken. Ihr solltet edukativen Content, Wissenscontent zu eurem Bereich YouTube Longform machen. Und das Video kriegt im Zweifel 38 Aufrufe, aber es sind nur, also diese 38 Personen kann ich garantieren, es sind nur Leute, die sich explizit für euer Produkt interessieren.
Ist das gerade geil, ne? Wir sind die ganze Zeit auf dem falschen Pferd unterwegs. Wir
denken also die ganze Zeit, wir brauchen die schlechteste Aufwand-Ertrag-Ratio gerade für euch hat definitiv TikTok und Instagram.
Deswegen bin ich 100%. Nicht bei TikTok.
Okay, Sarah, neue Strategie, alles auf YouTube Longform. Wir debattieren, also das ist auch jetzt witzig, Achtung, uns hatte letztens ein Bekannter gesagt, dass ein Kunde oder ein Interessent von uns, der unser Tool nutzen wollen würde, gesagt hat, auf Basis des Podcasts, hinterfragt er, ob wir überhaupt seriös sind, weil wir so einen Quatsch teilweise hier erzählen.
Okay, aber daran siehst du zumindest, die gucken sich das an.
Das ist der springende Punkt.
Vielleicht sollten wir ernster werden.
Vielleicht sollten wir jetzt wirklich ernster werden.
Vielleicht soll ich anfangen zu gendern.
Also, wir werden diesen Podcast jetzt seriös gestalten. Ich werde mein rhetorisches Maß an Eloquenz nach oben fahren und ausschöpfen.
Ich gender jetzt.
Ich möchte diesbezüglich nun anfangen mit dir. Über neue Quantifizierungsmethoden. Nein, also, wollen wir mal wirklich ernst. Also, Spaß beiseite. Sagst du auch, wir sollten trotzdem. Also jetzt bleiben wir echt mal kurz bei uns. Jetzt müssen wir, wir führen jetzt einfach mal kurz ein Beratungsgespräch, wie als wäre jetzt hier jemand anderes ist. Also der Podcast hat irgendwie wirklich gar keinen Sinn. Wir quatschen hier einfach und wir gucken mal, wo es uns hinführt. Aber das finde ich jetzt sehr interessant. Das heißt, reiner Content auf Basis von Wissen, also weil wirklich, ich muss auch ganz kurz für dich zur Erklärung, ich sage immer in Vertriebsgesprächen, das ist aber auch wirklich so, ist kein Vertriebsgelaber, es gibt vielleicht 20 Leute in Deutschland, 15 Leute in Deutschland, die sich so gut mit ESG auskennen, wie manche jetzt hier bei uns, aber von den 15 Leuten, die sich in Deutschland so gut auskennen, arbeiten 13 bei uns. So, das heißt, wir haben so eine kranke Knowledge Base. Wir haben vom wirklich promovierten Physiker, der fast einen Nobelpreis hätte gewinnen können, aber er hat von der Stringtheorie eine Abwandlung darüber verfasst und die quasi erweitert. Aber dadurch, dass die Stringtheorie zu dem Zeitpunkt ja vollumfänglich existent war und auch schon bearbeitet wurde, konnte er für sein Projekt kein Anwärter dafür sein, weil es so intelligent war, was der da gemacht hat. Oder wir haben zum Beispiel Leute, Bernhard, erzähle ich immer wieder, einer der jüngsten Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Doppelberufsträger plus Equity-Partner plus hat der JP Morgan zum Beispiel geprüft. Also so wirklich irre Leute, die hier sitzen. Würdest du sagen, dass die alle nach vorne gehen oder dass ich das Wissen nach vorne als Frontmann vermittle?
Also ich würde grundsätzlich immer empfehlen, egal auf welcher Plattform, wenn ihr eine Brand aufbauen wollt, sollten es nicht zu wenige sein. Einfach, um halt zu zeigen, hey, wir sind ein großes Team, wir haben viele Experten, aber es sollten auch nicht zu viele sein. Ne? Es gibt ja diesen Mere-Exposure-Effekt, der nichts anderes besagt, als je häufiger ich einem Produkt, einem Gesicht, einer Dienstleistung ausgesetzt werde, desto mehr Vertrauen schöpfe ich. Das heißt, je häufiger ich dein Gesicht sehe, desto vertrauenswürdiger erscheinst du mir. Es passiert einfach unterbewusst, das ist ein Fakt. Ne, das hatten wir vielleicht alle schon mal, dass man irgendwie jemanden als erstes gesehen hat, gedacht hat, boah, irgendwie mag ich die Person nicht so. Und dann hast du einfach mehr Zeit mit der Person verbracht, die hat nichts anders gemacht. Und dann irgendwann dachtest du, so schlimm ist die ja gar nicht. Ne? Das heißt, das musst du auch auf Social Media projizieren. Aber klar, also du kannst definitiv hier 2, 3 Leute aus eurem Team nehmen, vor allem wenn die so bewandert sind in ihrem Gebiet und sagen, hey, wir machen jetzt ein YouTube-Video. Auch da wieder Klammer auf, die müssen natürlich irgendwo so eine gewisse Kamerapräsenz haben. Also nicht jeder eignet sich, vor der Kamera zu sprechen.
Finde ich aber gerade spannend. Da werden wir jetzt auf jeden Fall von Carsten noch ein paar Videos mitposten.
Ja, genau.
Wir brauchen von dir 822 verschiedene Videos, dann vertrauen dir die Leute.
Yeah! Ich dachte, es werden mehr.
Weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Wir schauen mal.
Ey, aber das finde ich ein kranker Gedanke eigentlich, dass YouTube eigentlich jetzt das Format to go ist, weil ich habe immer gedacht, YouTube ist tot.
Nee, also ihr habt, das ist euer unterschätztes Asset wahrscheinlich gerade.
Würdest du sogar sagen, dass ich meine Zeit in Zukunft so allokieren sollte, dass ich tatsächlich mehr Zeit für YouTube freischaufeln sollte?
Definitiv.
Warum?
Naja, wie ich gerade...
Ja, also sagst du wirklich, YouTube ist ein Thema, um auch in Zukunft Vertriebsmaßnahmen, Verkaufsmaßnahmen.
Du musst das Ganze ja auch anders aufziehen, ne? Also YouTube, also du probierst ja möglichst viel aus diesem Content-Piece rauszuquetschen, ne? Das heißt, ich weiß natürlich nicht, wie euer Vertrieb grundsätzlich strukturiert ist und der wird sich auch unterscheiden von unserer Art, Vertrieb zu machen. Aber wenn du jetzt ein YouTube-Video aufnimmst, dann ist es ja nicht nur so, dass du das einmal postest und es hat dann eine gewisse SEO-Relevanz, das heißt, es ist auffindbar auf Google und Co. oder wenn jemand durch den Account scrollt, bla bla bla, sondern du kannst ja selbst YouTube-Videos nutzen, um die beispielsweise in E-Mails mitzuversenden.
Eine Knowledge-Base, natürlich.
Ja, also klar. So in Newslettern oder wenn du zum Beispiel automatisierte E-Mails verschickst.
Das machen wir gerade schon.
Guck mal, jemand trägt sich als Lead bei euch ein, ihr werdet ja irgendwo so ein Eintrageformular haben, schätze ich. So, und dann meldest du.
Also, nee. Das, also Vertrieb, vielleicht, um es dir mal zu skizzieren, auch wenn es die Leute mal interessiert, ist bei uns ganz anders, weil wir sind extrem tief, wir sind gemäß AT9 immer Risk, sind wir eine wesentliche Auslagerung. Bedeutet, es ist extrem viel Regulatorik mit unserer Lösung verbunden. Heißt, wir gehen erstmal einen Erstkontakt über unsere Vertriebspartner mit den Banken, weil die Banken haben ein Thema und zwar konforme ESG-Risikoquantifizierung. Dann sagen die Banken, alles klar. Hören wir uns das mal kurz an, diese 30 Minuten. Und in diesen 30 Minuten merken die auf einmal, okay, wenn das wirklich stimmt, was die sagen, ist das wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Und dann fängt der Vertrieb erst an. Dieser Erstkontakt ist gar nicht das Interesse, sondern alles, was danach kommt. Wir müssen danach beweisen mit Validierungen, mit Modellbeschreibungen, mit Erklärungen, wie das wirklich funktioniert, Zertifizierungen, all diese Themen. Wir machen meistens 6, 7, 8 Termine mit einer Bank danach, um denen zu beweisen, dass es stimmt, was wir sagen. Weil der Zweifel in dieser Branche so groß ist. Also das ist so total crazy, weil das ist einfach eine ultra undigitalisierte Branche. Du wirst es selbst sehen. Banken leben im Großteil immer noch 20 Jahre zurück, wenn du die Real World jetzt gerade siehst mit AI und so. Aber natürlich auch aus Grund dessen, dass die AI einfach eine super große Gefahr auch für Banken ist, aufgrund von Datenschutzthematiken. Ne, Sicherheitsthematiken, all die Themen, ja.
Auch Quantencomputing, oder?
Quantencomputing ist sowieso eine Gefahr für jeden Menschen, würde ich behaupten.
Aber also gerade was so Bankkonten hacken und so angeht, oder?
Das wird alles anders sowieso. Also Quantencomputing, Gott sei Dank, in dem Ausmaß existiert es ja noch nicht, weil auch dann müssten sich Blockchains da, und Co.
Ich muss eine Zwischenfrage stellen. Wie viele Qubits würde es brauchen, um so ein Bankkonto zu, so eine PIN beispielsweise.
Bitte kurz für unsere Hörerschaft erklären, was Qubits sind.
Das kannst du, glaube ich, besser als ich. Also ich würde Qubits in meinem laienhaften Verständnis so beschreiben, dass es quasi die Rechenleistung ist eines Quantencomputers. Ne? Also je mehr Qubits, desto stärker, leistungsstärker ist der
letztlich. Ja, eigentlich letztendlich nichts anderes. Ja. Ich kann ehrlich gesagt keine Transformation dazu hinstellen, was es an Aufwand braucht, um ein Konto zu hacken, weil es so bankabhängig ist. Okay. Weil es gibt aus meiner Sicht verschiedene, zum Beispiel wenn du jetzt mit sehr großen Banken zusammenarbeitest, die teilweise auch ihre eigenen Systeme hosten, ist es für mich tatsächlich nahezu undurchlässig, wie sicher oder unsicher letztendlich die Systeme sind. Was ich aber weiß, ist, dass viele Banken, Kernbankensysteme ultra alt sind. Das heißt, das macht es davon wieder sehr anfällig dafür, dass es sehr einfach sein sollte, weil diese alten Systeme, das ist Carstens Lieblingsthema eigentlich, Clearcode und solche Thematiken, weil wir halt, warum lachst du jetzt gerade? Du liebst das Thema.
Ja, aber es ist der einzige Begriff, den ich kenne. Das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt und seit dem Punkt, ich in jedem Meeting mache, so als hätte ich Ahnung.
Schmeißt den immer wieder rein. Ne?
Wirklich?
Ich weiß, grob, was es ist, aber ich kann es eigentlich nicht richtig
erklären. Ich habe immer gedacht, du hast dich voll damit beschäftigt, weil der sagt immer so schlaue Sachen.
Er ist ein guter Verkäufer, eben, oder?
Nee, um oft darauf zurückzukommen.
Ich habe noch damals in Basic programmiert.
Ist
das alles
gerade geil? Ich habe immer gedacht, du weißt es.
Natürlich nicht.
Oh Mann, ist das gerade gut. Auf jeden Fall, wir schweifen.
Ich habe dich voll rausgebracht.
Ja, nein, aber das ist so lustig.
Aber jetzt weißt du auch, warum die Banken, wenn sie so unseren Podcast hören, sagen, die können wir nicht vertrauen. Der kommt immer, erzählt was vom Clearcode und hat gar keine Ahnung.
Nein, also um es kurz und gänglich zu verfassen. Also wir hatten jetzt hier gerade die Frage, wie viel Leistungsaufwand auch ein Quantencomputing bräuchte, um überhaupt daran zu kommen. Erstmal glaube ich, der ist minimal, weil Quantencomputing, wenn das eines Tages, so wie die Vision voraussieht, möglich sein sollte, dass es tatsächlich alles vollumfänglich versteht und umsetzen kann, auch in Rechenleistung, glaube ich. Die Frage ist, wann ist es so? Man muss mal sich die Historie angucken, seit wann Quantencomputing überhaupt schon in den Gesprächen ist. Schon zu Frühzeiten 2008, 2009, Bitcoin-Gesprächen, als größtes Risiko moniert und zum heutigen Zeitpunkt immer noch als gleiche Argumentation als größtes Risiko für Bitcoin moniert. Es hat sich aber nichts geändert.
Abseits davon, dass du ja auch auf quantensichere Blockchains umsteigen könntest.
Das ist halt die Frage, ne? Das ist, inwiefern sind in welchem Quantencomputing-Umfeld sind diese gehostet? Wie stellst du es sicher? Das sind alles Fragen, wo ich keine Ahnung habe, weil ich weiß es nicht.
Aber weißt du, was ich viel interessanter finde? Wenn du immer so Filme guckst, dann wird ja immer, dann hacken die deine Kreditkarte, Ding und so weiter, ne? Und wenn man mal überlegt, wie viel kriminelle Energie da draußen ist jetzt, weil auch, es gibt ja Staaten, jetzt ohne dann Namen zu nennen, ja, die haben eigene Einheiten, die nichts anderes machen, als wirklich, also Wallets zu klauen, sonst irgendwas, also Devisen zu besorgen und so weiter. Aber es ist ja eigentlich noch keinem gelungen, eine Bank zu hacken. Ich habe noch nie gehört, dass eine Bank gehackt worden ist. Dass ein Bankkonto ab, dass einer gesagt hat, ich bin morgens rein und dann war es weg. Es gibt diesen PIN-Betrug, also dass die irgendwie früher diese PIN und TAN gefischt haben und da irgendwie Schindluder getrieben haben, aber dass jetzt einer zur Bank X reingeht und die Konten abräumt, ist noch nie passiert.
Aber wahrscheinlich, weil es da redundante Sicherheitssysteme gibt.
Genau, oder? Genau. Das ist ja der.
Was Max aber sagt, das Thema ist eigentlich es gibt so viele Banken weltweit, die teilweise komplett unterschiedliche Systeme haben, komplett auch sehr alte Systeme haben, ja. Und wenn du mal guckst, wie viele Firmen gehackt werden, ne, also wo dann Daten geklaut werden, wo Systeme blockiert werden oder wo dann Datenbanken geschlossen werden, wo du dich freikaufen musst, das passiert ja ständig, ja. Aber bei einer Bank habe ich das noch nie gehört.
Ich glaube, es fängt ganz simpel vielleicht an, gedanklich. Also wenn jetzt hier ein Experte sitzt und sagt, ich laber Scheiße, let's go, finde ich geil, fighte mich in den Kommentaren. Aber ich glaube, so ganz simple Themen, die damit anfangen, sind, dass du Vier-Augen-Prinzipien hast, dass du tatsächlich noch physische Menschen dahinter hast, dass du tatsächlich auch verschiedene
Bestätigungs... Ist das so? Mein Bankkonto ist auch erstmal digital.
Du hast Bestätigungssysteme über dein Handy, erstens. Mhm. Wenn du gewisse Summen abgreifst oder Sonderzugänge erkennst, auch zum Beispiel Maßnahmen, die jetzt AML, also Anti-Money Laundering, also Geldwäsche, die Thematiken. Also alle Überweisungen, die ab eine gewisse Grenze bei einer Bank auf eine Person geschrieben überschreiten, werden sofort getrackt. Ich kriege teilweise Anrufe für unsere Themen, wo Überweisungen nicht freigegeben werden. Da hatten wir letztens irgendwie 8.000 Euro nach England geschickt. Das war einfach nur ein Kostenbaustein für irgendeine Jira-Beratungsplattform. Und also 8.000 Euro ist für uns keine große Überweisungssumme. Aber trotzdem haben die uns angerufen. Wir haben einen Tag davor irgendwie 220.000 Euro irgendwohin überwiesen an eine Person. Und also ne, das sind halt alles Systeme, die mit einfließen. Es fließt mit an, dass du Authentifizierungssysteme hast, wo du auf verschiedenen Geräten, verschiedenen Systemen, verschiedenen IPs dich einloggst. Ich glaube, das hat Multisysteme. Wobei ich aber trotzdem der festen Überzeugung wäre, dass sich in alte Bankensysteme jemand einhacken könnte, wenn er wollte. Aber ich glaube, dass die Gefahr, damit wegzukommen, also damit nicht wegzukommen eher, dass die viel zu groß ist. Weil es ist wer hackt sich ins Pentagon? Die Person wird irgendwann immer gefunden. Wenn sich jemand in das Heiligste unserer Politik unserer Wirtschaft, Politik, das ist ja das Vehikel. Banken sind Vehikel.
Ja gut, was willst du, wenn du weißt, wer es war, wenn der in dem Land sitzt, wo du sagst, an den komme ich nicht dran, weil es vom Land geschützt ist. Beispiel Nordkorea hat eine eigene Einheit, heißt Office schieß mich tot, die haben nur die Aufgabe, Devisen zu beschaffen. Ja, die also wirklich Wallets abgreifen, die also wirklich professionell vom Staat unterstützt dafür sorgen, dass irgendwo Geld reinkommt, ja, über Internetkriminalität, Cyberkriminalität. Das ist nur ein Beispiel, ist nur ein Land. Jetzt, selbst wenn ich das weiß, da hockt da, man weiß sogar, wo das Gebäude steht, wo die arbeiten und alles, ja. Fahr mal hin, verhaftet.
Das wird schwierig. Ja. Ey, ist eigentlich voll interessant. Eigentlich sollten wir viel mehr über Topics sprechen, von denen wir nicht so wirklich Ahnung haben, weil wir dann anfangen, unsere Mühlen anzustellen. Ja, das machen wir die ganze Zeit schon geil. Ey, ich find's echt spannend. Was würdest du andersrum? Ich drehe jetzt mal die Frage, jetzt wo ich gesagt habe, okay, aber jetzt, ich wollte noch mal eine Sekunde zurück zu diesen Code-Thematiken gehen und dann würde ich dir gerne genau die gleiche Frage stellen. In der heutigen Zeit ist es ja so, dass sehr viele alte Riesen diesen Markt bestimmen. Und diese Zeiten sind nicht vorbei, aber es findet gerade eine Transformation statt. Das sehen wir auch. Es gibt alte Riesen, die einfach prozessgelähmt sind, politikgelähmt sind innerhalb ihren eigenen Organisationen und halt auch einfach nicht diese Flexibilität haben. Deswegen sind es trotzdem Riesen, die mit riesigen Bankensystemen oder auch riesigen Funktionalitäten mega gut laufen und auch ultra wichtig sind für die Organisation. Aber die denken dann manchmal, sie müssen auch den kleinsten Fitzel machen. Was zum Beispiel SAP für mich ein Vorbildunternehmen ist, das denkt SAP zum Beispiel gar nicht. SAP sagt, ich bin ein Flaggschiff, ich bin vielleicht auch manchmal ein altes Flaggschiff, aber ich bin ein mega geiles Flaggschiff und baue einen riesen Seitmarkt um mich rum. Weil, ne, Accenture, egal wie sie alle heißen. Also überall gibt es Agenturen oder SNP, Königswege, König Solutions, sorry.
Sovanta,
alles was es gibt, die bauen ja alle auf SAP auf. Und so würde ich das auch viel lieber im Bankenmarkt sehen, dass ein, zwei Banken, Kernbankensysteme sagen, alles klar, ich hole mir Partner rein, die das besser können. Weil, jetzt kommt es zu diesem Clearcode, was der Carsten gerade sagte, Clearcode ist nicht mal der Fachbegriff. Man sagt auch immer in der Umgangssprache Leancode. Es ist halt einfach, dass diese alten Codes, die darauf basieren, dass gerade irgendwie in Python oder welcher Sprache, die es auch immer aufgesetzt haben, dass diese Bankensysteme funktionieren, sind so verschachtelt und alt, da ist es fast impossible, irgendwelche neuen neuronalen Netzstrukturen mit einzubauen, weil es gar nicht mehr funktioniert. Die ganzen Prozesse sind da nicht drauf eingestimmt. Deswegen hol dir doch lieber ein Unternehmen rein, wie uns jetzt beispielsweise. Das ist so unser Gedanke auch. Deswegen sind wir auch für Kooperationen auch mit großen Bankensystemen offen. Das kriegen die gar nicht mehr hin. Da bräuchten die 2 Milliarden und müssten das 25 Jahre lang machen.
Aber hast du Angst vor Quantencomputern?
Nee, gar nicht.
Okay, warum nicht? Aber interessiert dich?
Ja, ich beschäftige mich damit, also weil das Thema KI generell ist ja auch omnipräsent. Es gehört für mich alles irgendwo in den gleichen Topf. Mhm. Und weil Max das ansprach, ne, so diese Angst ist ja auch irgendwie in den Köpfen gibt's der Menschen.
Schon ein, angeblich hat doch ein Google mal irgendwie einen, so, der irgendwo in irgendeiner Situation funktioniert.
Ja, das Problem ist, dass, also korrigiere mich, du hast da wesentlich mehr Ahnung.
Nee, habe ich überhaupt nicht.
Aber
stabil zu halten, ne?
Das Problem ist, das stabil zu halten. Also mit jedem Qubit, den du quasi hinzufügst, steigt auch exponentiell die Fehleranfälligkeit. Das heißt, du kannst es nicht einfach so linear extrapolieren und sagen, ja, ich pack da immer mehr Qubits drauf und dann löst das irgendwann alles oder knackt alles.
Physiker mit reinholen.
Wir können eigentlich kurz rüberholen.
Ja, genau.
Ja, weil das Thema ist ja, also ich finde es faszinierend, interessant und ich finde es interessant, da wird so viel Geld drauf geworfen, dass es keiner hinkriegt, weil ja angeblich, wenn das ja funktionieren würde, geht ja deine Rechenleistung quasi mehr oder weniger ins Unermessliche. Wobei ja eigentlich nur, was ich nicht verstehe, der einzige Vorteil ist doch der, dass du nicht Zustand 0 und 1 hast, sondern dass die Teilchen beide Zustände annehmen können. Da frage ich mich, wo dann das ist toll. Aber das klingt jetzt nicht für mich, dass es jetzt 1000-mal schneller ist. Das verstehe ich jetzt nicht an der ganzen Geschichte. Ja.
Naja, ich glaube einfach, dass es diese Möglichkeit der Wechselwirkungen einfach eröffnet, dass du, also ich glaube, wenn wir jetzt wirklich in Quantentheorie reingehen, dann werde ich aber auch geflammt, weil dann hört es auf.
Schrödingers Katze.
Ja.
Doppelspaltexperiment.
Tot und nicht tot.
Genau.
Ja. Ich hatte letztens tatsächlich mit Dimi auch über solche Zustände.
Das gibt es übrigens auch Tesla und Mercedes, gell?
Was denn?
Mit der Katze. Schrödingers Katze, tust ja die Katze in Karton.
Aber was mit Tesla und Mercedes?
Was passiert, wenn du eine Katze in Tesla schmeißt und wenn sie in Mercedes schmeißt nach einer Woche? Beim Tesla ist sie weg und beim Mercedes ist sie tot, erstickt. Wegen Spaltmaß vom Tesla.
Ich check's nicht.
Das ist schwierig. Hast du bei Tesla gesehen, was der für ein Spaltmaß hat? Kannst den Arm durchgreifen.
Ja, ist es so. Ja,
grausam. Ja.
Boah, Mann, das sind halt die Witze von Carsten, ja. Also es wird bestimmt ein, zwei Leute geben in deinem Freundeskreis, die das witzig finden.
Das hat gerade bei mir auch länger gedauert.
Ich hab's immer noch nicht. Weißt du?
Aber jetzt langsam verstehe ich.
Ich erklär's euch nachher beim Abend.
Ich versteh's schon, Katze ist weg, weil Spaltmaße so groß
ist. Ja, was ist daran lustig? Checkst du es? Das ist ein Humor, oder?
Ja. Nein, das verstehst du nur, wenn du selber mal einen Tesla gefahren bist.
Ich bin deinen mal gefahren, den Flügeltür-Tesla.
Ja. Wie heißt das? Y, ne? Model Y?
Boah.
Ist doch der, ne?
Model X.
X?
Nee, ich bin den X gefahren von ihm. Also
ich kenne mich gar nicht aus mit Tesla.
Der mit den Falkentüren.
Der mit diesen absolut.
Also das ist blöd. Ding, da hatte ich mal die Tür von mir in die Garage gefahren.
Das Ding war auch lustig. Ist in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 gewesen. Das war die schnellste Presskarre, die ich in meinem Leben gefahren bin.
Echt. Aber der ist ein bisschen klobig, oder?
Der ist sehr klobig. Aber das Ding war so schnell, das hast du nicht. Also, das war krank.
Ja.
Das war krank. Das. Also,
Aber kannst du keine Kurve fahren?
Das weiß ich gar nicht mehr, aber das ist da.
Also weil es zu klotzig ist.
Nee, weil halt das ganze Fahrwerk, das ist so, also die Amis sind ja generell immer ein bisschen weicher ausgelegt vom Fahrwerk und der hat noch mal extremer, wenn du, sage ich mal, jetzt so, keine Ahnung, 911er fährst, ja, den kannst du ja auch mit relativ hoher Geschwindigkeit auch in eine Kurve reinfahren, wenn du das kannst, ja. Das kannst du bei dem nicht, ja, weil der ist von der Beschleunigung unsagbar, aber vom Fahrwerk, vom Fahrfahrt auf der Autobahn, der schwimmt, also grauselig.
Ja. Mhm. Ich bin sowieso kein Tesla- und Elektro-Fan, also.
Ich auch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte dir vorher eigentlich noch, bevor ich jetzt frage, was du für ein Autofan bist, würde ich dich gerne nochmal fragen. Jetzt frage ich dich mal. Würdest du denn denken, dass Quantum Computing easy ein Hacker, also ja, einen positiven Hackerangriff auf Banken vollziehen kann und wirklich Konten durchhackt?
Ich weiß es nicht. Also dafür bin ich ehrlich gesagt auch zu wenig drin in dem Thema. Aber ich persönlich halte generell nie etwas davon, wenn solche Themen, ja, wie soll ich sagen, also es erinnert mich so ein bisschen an Cassandra-Komplex, so Weltuntergang wird halt immer hochgejubelt, egal um was es geht in den Medien. Mm-hmm. Und sobald ich dann immer höre, boah, das wird das Ende von Bitcoin oder das Ende von klassischem Banking sein, dann schließen sich bei mir schon beide Ohren, weil ich dann denke so, okay, das ist halt auch wieder...
Krass, dass du die Position in deinem jungen Alter jetzt hast, weil ich habe sie noch lange nicht. Ich werde niemals in meinem Leben, vergessen, ich was...
Ihr seid ja fast gleich alt.
Wie alt bist du?
Ja, wir sind gleich alt, deswegen meine ich.
So, das klang jetzt eben so.
Nein. In deinem jungen Alter meine ich uns also, beide zusammen, weil deswegen sagte ich, ich habe es noch nämlich noch lang nicht. So hatte ich das gemeint.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Was ich nämlich faszinierend finde.
Diese Entspannung.
Es gab ja zum Beispiel 2012 gab es ja den Ölpeak. Ja? Da hat man gesagt, die Welt geht unter, weil dieses riesen Ölfeld in Saudi-Arabien ist dann zur Hälfte leer gepumpt. Und physikalisch, wenn so ein Feld mal zur Hälfte leer ist, ist es extrem schwierig, die andere Hälfte rauszubekommen. Mhm. Also versiegtes Öl. Ist nicht passiert. Ja, wir haben mehr Öl als jemals zuvor. Ja, und vor 20 Jahren hast du gedacht, Öl ist aus. Und wir finden immer.
Was ist mit den ganzen Vorkommen am Nordpol und so?
Das auch noch, dann der Schlamm in Kanada, dann auch du findest auch dauernd neue Felder, dann hast du das Fracking. Also die Ölvorräte, ja, ist so.
Das Fracking ist hart, ja.
Ja, aber das deswegen ist Amerika der größte Exporteur mit.
Dürfen wir noch fracken?
Ja, natürlich, ohne Ende.
Das hat auch damals Coke Industries, glaube ich, auch groß gemacht.
Aber das wollte ich nur sagen, das war 2012. Dann zum Beispiel ein Riesenbeispiel, als ich noch studiert habe, war immer ein Szenario: Was ist, wenn die Straße von Hormuz zugeht? Ja, weil dieser Konflikt gibt es ja schon seit 79, ja, Iran, USA, ja. Da hieß es, wenn das mal passiert, Weltwirtschaftsrezession, alles ist im Eimer, ja, weil fehlt uns ein Fünftel vom Erdöl, geht gar nicht, etc. pp. Jetzt ist die seit dem 8. April zu, also jetzt umgerechnet seit 8-9 Wochen, nichts passiert.
Der Ölpreis ist gleich beschissen wie vorher.
Ja, aber es ist nichts passiert.
Ich bin da genau bei dir.
Also die Welt ist nicht, also auch jetzt, also man findet immer Wege. Ja. Es gibt ja so ein psychologisches Phänomen, dass der Mensch sich nach 6 Wochen alles gewöhnt. Du hast vorhin Corona angesprochen. Hättest du mal vor 10 Jahren jemandem gesagt, irgendwann müssen die Kinder ein halbes Jahr daheim sitzen, werden daheim unterrichtet, du darfst keinen mehr treffen, darfst nicht aus dem Haus gehen, diesen ganzen Blibblablub. Der hat gesagt, die Leute bringen sich um, das kann nicht sein, die Leute verblöden, die hängen sich alle auf, etc. pp. Ja, und wir haben es auch überlebt.
Ich glaube,
ja?
Die Resilienz des Menschen ist auch größer, als man denkt.
War es auch eine richtig geile Zeit. Ich habe so unheimlich viel mit meinen Kindern gekocht, wir haben viel zusammen gemacht, Radtouren und so weiter. Es war natürlich
für viele auch schwierig. Bevor jetzt irgendein Mensch reinschreibt, wie kann Carsten Corona als geile Zeit bezeichnen?
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Hat er auch nicht gesagt, will ich auch gleich sagen. Ich verteidige dich jetzt schon vor den Kommentaren. Ich will gleich sagen, er hat damit gemeint, dass es für ihn individuell schön war, mit seinen Kindern im Zuge dessen viel Zeit zu verbringen. Er findet es trotzdem schrecklich, wie viele Menschen gestorben sind und was da passiert ist. Ganz schlimm.
Und die haben heute noch die Nachwirkungen davon.
Keine kontextlose Scheiße jetzt.
Aber der Punkt ist einfach der, dass man auch an dieser Sache was Gutes abgewinnen konnte. Ja. Und zum Beispiel die ganzen Videocalls, die du jetzt hast, die sind durch Corona gekommen.
Voll.
Du bist vor Corona, bist du mit dem Auto noch Gott weiß wohin gefahren und hast dich getroffen. Du bist heute im Arbeiten effizienter, dieses Arbeiten überall, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich bin ein großer Freund von Office-Präsenz. Aber auch ich kann viel besser arbeiten jetzt, weil ich im Ausland arbeiten kann, weil ich am Tag 8 Termine haben kann, wo ich früher nur einen gehabt hätte, weil ich allein schon 3 Stunden im Auto gesessen habe. Und ein Präsenztermin dauert mindestens immer doppelt so lange wie ein Videocall. Weil der geht von 15 bis 16 Uhr. Präsenztermin, da trinkst du einen Kaffee, noch ein Wasser, noch das, noch Cell. Und das sind alles Punkte, die haben die Welt verändert. Ja? Aber es war nicht nur, also es war natürlich eine schlimme Zeit, aber sie hat nicht dieses Weltuntergangsszenario kreiert, was man sich vielleicht gedacht hätte, wenn man das einem vorher erzählt hätte, was da alles passiert. Ja, und das finde ich, da bin ich voll bei dir. Du kriegst immer erzählt, wenn das und das kommt. Wenn der Quantencomputer kommt oder auch KI jetzt stärker kommt, wird ja auch schon gesagt, also in 3 Jahren sind 99% der Menschen arbeitslos. Ja, gibt es ganz andere
Untersuchungen. Hat nicht Anthropic sogar letztens gesagt, sie empfehlen der amerikanischen Politik, die Forschungen in KI zu
reduzieren? Ja, die wollen es einstellen. Anhalten jetzt genau, erstmal. Ja. Ja, A, wegen ethischen Sachen und B, weil sie Angst haben, dass es zu schnell geht, weil sie es gar nicht mehr.
In die Organisation der Weltpolitik und Weltstrukturen.
Ja, genau, die Welt ist quasi noch nicht reif dafür, ja. Mhm. Aber das meint, legt da mal, was das Internet gemacht hat, ja, was Mobiltelefone, ja. Also ich weiß, meine Oma, die hatte dann so ein also die ersten Mobiltelefone waren ja die zu Hause, dass du halt ohne Schnur telefonieren konntest. Ja, genau. Ja. Und die hatten dann eine Reichweite von 300 Meter. Hast du Antenne rausgezogen, konntest dann halt telefonieren. Da hat meine Oma immer gesagt, was für ein Quatsch, wen soll ich denn da anrufen, 300 Meter? Ja, da ist ja keiner. Ja, die hat es nicht verstanden, dass die 300 Meter nicht die Reichweite von dem Telefon sind, also von der Ladestation zum Telefon. Die dachte, sie kann nur jemanden anrufen im Umkreis von 300 Metern. Ja. Also du musst überlegen, was die Menschen überfordert worden sind schon die ganze Zeit. Und sie haben sich immer dran gewöhnt. Ja? Und so wird es auch sein mit KI. Wir werden irgendwie lernen, damit umzugehen. Und es gibt jetzt schon Untersuchungen, dass zum Beispiel wieder viel mehr Programmierer eingestellt werden, trotz KI, ja? Weil du jetzt Dinge schneller und billiger herstellen kannst. Und da gibt es ja auch einen ökonomischen Effekt. Wenn Dinge schneller und billiger werden, werden sie in größeren Stückzahl produziert. Automobilbau zum Beispiel. Früher ganz sequenziell, dann kam John Ford, hat es schneller, hat es billiger gemacht. Mittlerweile ist es ein Massenprodukt. Ja, vielleicht, also dieses, dass die KI alles so negativ ist, stimmt vielleicht gar nicht. Vielleicht bringt es uns den größten Schub ever. Mehr Freizeit, neue Berufe. Ja, ich meine, es verändert sich ja ständig irgendwas. Guck mal, früher gab es den Gaslaternenanzünder. Ja, als dann der Edison den Strom erfunden hat und die Glühbirne. Sind die alle arbeitslos geworden?
Aber naja, ich glaube, das hatte ich vorhin das Gespräch. Ich glaube nicht, dass da viele Arbeitslosigkeiten entstehen. Ich glaube eher, dass es
durch KI.
Ich glaube eher, dass es Umschulungen stattfinden und ganz neue Berufe.
Das meine ich ja.
Wir sind unglaublich schlechter drin, Dinge zu antizipieren. Ne? Also vor 30 Jahren hätte auch noch nie jemand gedacht, dass es mal ein Beruf sein würde, Podcaster zu sein. Oder dass es ein Beruf sein würde, Streamer zu sein. Oder jemand, der Blocker. Auf Streamer reagiert.
Oder noch krasser, einer, der sich dabei streamt, wie er zockt.
Exakt, genau.
Das fand ich der Hammer. Als ich gesehen habe, dass mein Sohn damals nicht zockt, sondern einem zuguckt, der zockt.
Genau.
Das habe ich erstmal nicht verstanden. Da hat er mir das erklärt, dass die richtig Kohle machen, dass die da, also dass die wie so kleine Stars sind, ja. Oder dass es auch jetzt Elektrosportmeisterschaften gibt, E-Sports und so weiter.
Verstappen ist ja auch dabei.
Ja, da gibt es ja auch Call of Duty oder alles Mögliche, Counter-Strike, was es da alles gibt, ja.
Was meintest du mit Antizipation? Du wolltest gerade noch den Gedanken zu Ende bringen.
Nein, ich fand das super spannend, was Carsten da angeführt hat. Und ich kann dem nur beipflichten. Das ist ja auch immer so dieses große Thema Energie- und Ressourcenverwendung. Also seit wie vielen Jahren hören wir, oh, wenn wir jetzt so weitermachen, dann haben wir demnächst kein Wasser mehr, kein dies mehr, kein das mehr. Und es ist einfach so unfassbar falsch, generell den Leuten der Bevölkerung sagen zu wollen, sie sollen sich quasi zurückhalten, was ihre Energienutzung angeht. De facto ist es ja so, dass der ganze zivilisatorische Fortschritt auf Energienutzung basiert. Also Beispiel Kardaschow-Skala. Ne? Also je mehr Energie wir aufwenden als Zivilisation, als Bevölkerung, desto fortschrittlicher sind wir überhaupt. Von daher finde ich das auch immer so bescheuert, wenn man sagt, oh, das ist das nächste große Ding und das wollte ich eben damit eigentlich sagen. Dass wir uns immer so auf diese Dinge stürzen und so diese Weltuntergangsszenarien auf unser Leben projizieren.
Das ist völlig absurd. Ich glaube, dass Strom irgendwann nichts mehr kostet oder fast nichts. Ja. Es gibt großen
Dyson-Sphäre um die Sonne.
Nee, also A, du musst ja nur die Sonnenenergie effizienter nutzen, dann hättest du das Problem schon nicht mehr. Dann Helium-3, kalte Fusion. Ja.
Kernfusion allein.
Ja, ist ja kalte Fusion.
Ja, ich meine,
also das ist ja 100-mal effektiver als Atomkraft.
Ja.
Ja, arbeitet ein Startup von mir in München gerade dran. Ja, ist nur ein bisschen schwierig, aber wenn allein das kommen würde, wäre alle unsere Energieprobleme gelöst.
Über Kernfusion spricht man aber schon die letzten 40 Jahre.
Ja, das stimmt. Ja, aber das wie Brennstoffzelle. Ja, aber ich glaube einfach, dass das langfristig gelöst wird irgendwie.
Hundertprozentig.
Ja. Und dann gibt es auch, wie gesagt, den Effekt der abnehmenden Grenzkosten. Ja. Also wenn du quasi, sage ich mal, eine Solaranlagenproduktionsstätte hast, die mit Solarstrom betrieben wird, ja, dann sind irgendwann die Fixkosten quasi drinne. Ja, und dann produziert das Ding, wenn du es mal in die Wüste stellst, macht es aus Sand, Glas und kann mit einem 3D-Drucker, ich übertreibe jetzt mal, und das ist alles irgendwann abgeschrieben, dann kannst du die Sachen quasi kostenlos herstellen. Das heißt, die Produktionskosten werden sich extrem nach unten bewegen. Ja, das ist einfach so ein So ein Trend, den ich da sehe. Und das Zweite ist, es gibt ja ein ganz berühmtes Buch, mir fällt der Name jetzt nicht ein, da geht es um Fakten. Ja, dass zum Beispiel, wenn du fragst, wie viele Kinder auf der Welt sind unterernährt oder wie viele Frauen können nicht lesen und schreiben. Das hat man mal in der UNO die gefragt. Ganz bekannt, es ist unfassbar, nur empfehlen, müsst ihr mal einblenden, weil der Witz ist, dass alle falsch gelegen haben und die Zahlen sind viel besser. Jeder denkt, sag mal als Beispiel, 30% in der dritten Welt können nicht lesen. In Wirklichkeit, das ist alles falsch, was ich sage, sind es nur 5. Das Entscheidende bei dem Buch ist, dass der Autor sagt, er hat es wirklich mit den Leuten von der UNO, von der UNESCO.
Factfulness.
Ja, Factfulness ist es. Ja, und alle waren daneben gelegen und alle haben es alle viel
pessimistischer. Genau, Thinking von Kahneman ist es. Thinking fast, thinking slow.
Dann meinst du was anderes.
Das meine ich nicht.
Ich meine,
da geht es um Statistik, dass die Leute immer alles viel schlechter im Kopf haben und denken, alles ist viel schlechter.
Okay, das ist eine Bias dann.
Ja, das heißt, was hast du von gesagt?
Factfulness ist
genau,
das Buch.
Factfulness,
von Schweden oder Norwegen.
Ja,
oder
so. Unfassbar interessant, wenn du das mal liest. Ja, da denkst du echt, du wirst den ganzen Tag nur verarscht in der Presse. Aber das ist ja das, wir kriegen nur schlechte Nachrichten. Alles wird immer schlecht geredet, ja. Guck dir mal, wann gibt's mal eine positive Nachricht? Du kannst aus allem was Negatives machen.
Ja, aber was sollst du Positives berichten? Ich meine, das sind ja immer nur die negativen Nachrichten, also die bedrohenswürdigen Nachrichten sind ja die berichtet werden sollten.
Also ich weiß nicht, ob zum Beispiel weniger Kinder im Moment hungern als vor 20 Jahren. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob...
Andersrum, ich verstehe, was du sagen willst, aber jetzt geht's gerade nicht darum, um zu sagen, hey, es hungern weniger Kinder, weil das Bias dann erzeugen würde, dass weniger Leute sich um hungernde Kinder kümmern, aber es hungern immer noch Kinder.
Natürlich, aber es wird aber eine gute Nachricht, wenn man sagt, okay, die Lebenserwartung in Deutschland steigt, der Freizeitwert steigt. Früher hast du 50, 60 Stunden gearbeitet, jetzt arbeitest du noch 35 Stunden. Ja?
Ich nicht.
Ja, aber der Durchschnitt halt.
20,
ja.
Ne?
Du auch nicht.
Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Aber es wird alles nur negativ dargestellt. Ja?
Ja, aber jetzt, um jetzt mal bei deinem Kinderbeispiel zu bleiben, andersrum, wenn du jetzt berichten würdest, dass es hungern weniger Kinder, würde automatisch die Awareness auf dieses Thema hungernde Kinder viel geringer werden, weil die denken, das Problem ist vielleicht gelöst. Aber es hungern immer noch Kinder. Mhm. Und das ist das Problem. Es ist scheißegal, erstmal Grund. Also, es ist natürlich eine schöne Nachricht, wenn vielleicht Millionen von Kindern nicht mehr hungern müssen. Es ist aber trotzdem noch, dass ein Teil der Kinder hungern. Mhm. Und das ist das Problem.
Ja, aber wir kamen ja darauf, dass immer so Annahmen getroffen werden, jetzt geht die Welt unter. Zum Beispiel Ukraine-Krieg, 80% aller Kabelbäume kommen aus der Ukraine für den Automobilhandel. Man sagt, okay, es gibt bald keine Autos mehr, weil die können ja keine Kabelbäume
liefern. Kein Weizen mehr war auch mal
so. Genau, das war auch ein Thema, gesagt, die Menschheit verhungert, weil die können jetzt nicht einsehen. Ja, und die haben das ist ja der größte Getreideerzeuger überhaupt, ja. Ist auch nicht passiert.
Ich glaube, die Weizenspeicher in Deutschland sind, glaube ich, zu 96% oder so immer noch gefüllt. Irgendwas habe ich letztens
gelesen. Ja, keine Ahnung. Aber das ist alles jetzt auch mit Russland. Da ist kein Öl, kein Gas. Ja, da heißt es, im Winter geht's Licht aus, wir haben kein Gas mehr. Nichts ist passiert.
Weil es halt immer jemand löst. Vielleicht basiert es auch, das ist eine neue Theorie, vielleicht aufgrund dessen, weil die Nachricht publiziert ist, kommt Druck darauf, weil die Bevölkerung sich darauf fokussiert, deswegen muss es dann.
Aber das würde ja dafür sprechen, dass alles nicht so schlimm wird. In Köln sagt man doch, ist schon immer gut gegangen. Ich kann das kein Kölsch, aber das ist so ein Kölsch.
Probier mal.
Ja, nee.
Krass, denn, sag mal.
Kann ich nicht. Kölsch kann ich. Ich bin ganz komisch cool,
Dialekt. War Mario Adolf.
Ist schon immer gut gegangen.
Kölsch, das ist Kölsch, oder?
Wer ist Mario Adolf?
Der Schauspieler, der gesagt hat bei Key Royale. Ich scheiß dich voll mit meinem Geld.
Ja, wo wir den Tisch haben will, wo er in die Zeitung reinkommen will und dann immer den Tisch
machen. Schick dir jeden Tag mehr.
Ja, genau.
Und irgendwann,
das ist gut,
dann bist du so mürbe.
Ja, genau. Also du kannst
dann
es
bist
gut.
Dann bist du mein Knecht.
genau. Witziger kann ich genau die Folge erinnern. Ja, Direktor sowieso hatte ich immer nennen lassen.
Key Royale, ja. Geiler Typ, Mario Adolf, leider gestorben, ne?
Mhm.
Fand ich ein sehr charismatischer, cooler Schauspieler. Mhm. Mario Adolf.
Größter Fehler war, dass er die Schwester von Winnetou erschossen hat. Das ging ihm ewig nach.
Persönlich, wirklich lebendig erschossen. Im Real
Life. Ja, also Winnetou hat ja nie wirklich gelebt. Also das hat ja Karl Mayer.
Hat er Winnetou gespielt?
Der hat den Bösen gespielt, den Santa oder wie hieß denn der?
Soll ich dir gerade sagen, dass ich habe gerade gedacht, Mario Adolf wäre der perfekte Bond-Bösewicht.
Ja?
Ja.
Ja, und damals in Winnetou, keine Ahnung, 2, war der die in Chochi erschossen hat.
Das ist nicht wahr.
Und das war dann immer so an ihm gehangen, weil das war klar, so goldisches Mädel und so weiter, ja. Und das war nicht gut.
Ach krass.
Nicht meine Zeit. Ich kann da nicht so.
Auch nicht meine, aber ich finde sowas ganz toll. Nee. Für mich sind Filme wie sind ein Kulturgut wie gute Bücher.
Ja, das stimmt. Aber ich,
da kannst du über Schuhe des Manitou gar nicht lachen, wenn du Winnetou nur geguckt hast.
Nee, ich kenne nur den Typen von dem Ausdruck tatsächlich. Und den fand ich gut. Den Typen
ich habe ein paar Karl-May-Bücher noch. Video da. Hier, Mario Adolf. Mhm. Ja. Ich habe noch ein paar. So, mein Vater hat diese Karl-May-Bücher alle gesammelt. Der hat alle im Original. Cool. Ja. Und die ergeben dann so ein Bild alle zusammen.
Das hat er im Knast geschrieben teilweise.
Gell? Ja, Karl May war ja der größte, berühmteste Hochstapler.
Ja, voll. Der hat ja, er könnte Chinesisch sprechen und Gott weiß irgendwas. Ja.
Habe ich auch mal behauptet. Nee, hast du mal über mich behauptet.
Ja, du kannst ja auch Chinesisch. Ni hao?
Ni hao mal. Nee, ey, ist das krass. Aber du merkst, der Podcast hat überhaupt keinen roten Faden.
Wir springen.
Nein, wir schwafeln einfach, wir sind hier einfach paar...
Ich bin fix und fertig, dass ihr beide in die Winnie-Two geguckt habt.
Ja, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm.
Muss ich nachholen.
Ich habe
Winnie
Touch geguckt.
Winnie Touch?
Das ist von
Schultes Manitou, ja. Hast du den zweiten Teil gesehen?
Ja, fand ich ganz nett.
Ich fand nicht so gut. Der erste war mega.
Ich fand das schön. Ich fand das schön, wie sich das entwickelt hat. Hast du den zweiten Teil gesehen?
Ich habe gar nichts.
Ich fand es auf jeden Fall schön, wie auch Humor wächst und wie sie auch über sich selbst Witze gemacht haben und dann auch irgendwann dargestellt haben, ne, dass sie auch mit der Zeit gehen, auch Thema Geschlechterwahrnehmung und so, ich fand's gut.
Wir waren mal, meine Kinder und ich waren mal im Restaurant essen, war ein sehr steifes Restaurant und der Kellner war so ganz und so, also auch im Smoking und da so und so weiter. Und dann hat meine Tochter so arg lachen müssen und da haben wir so aus Spaß gesagt, Mai, Jacqueline, jetzt coacht wieder. Da hat der Kellner mitten im Restaurant voll laut angefangen zu lachen, weil der halt den Film...
Mai Jacqueline, das ist ein Zitat aus
der Schule des Manitou, ja, wo das Pferd dann sich übergibt. Muss man gesehen haben, dann versteht man es. Ja. Der Kellner hat es anscheinend gesehen, ja. Und der hat dann in diesem steifen Laden so lachen müssen. Ja. Okay. Ein Hammerfilm.
Also jetzt mal zurück zu deiner...
Kann ich dir empfehlen, der Schuh des Manitou.
Okay, zurück zu deinen Tätigkeiten, weil wir haben jetzt fast kostenlos eine Beratung abgestorbt, so ein bisschen. Also wir müssen uns im Nachhinein beim Essen bitte nochmal zusammensetzen, wie wir da zusammenkommen, weil ich bin jetzt gerade angefixt, gerade mit YouTube-Themen. Wie stellst du dich in den nächsten 5 Jahren mit, also dich selbst als Unternehmer auf? Willst du in die Breite weitergehen oder willst du das Social Seed, willst du das weiter noch tiefergehend ausbauen? Mehr Kunden, was willst du tun? Wo gehst du hin?
Ja, wir sagen immer so läppsch daher, solange wir nicht jede Bank in Deutschland geclosed haben, hören wir nicht auf mit Social Seed.
Sagen wir auch.
Aber klar, also wir nehmen auch abseits davon Kunden aus anderen Branchen an, aber wir haben auch Bock, ein Produkt zu bauen und dann vielleicht auch im Zweifel zu exiten. Habe ich auch Bock drauf.
Was treibt dich an?
Generell im Leben.
Warum machst du das? Warum willst du Kohle verdienen?
Warum nicht?
Kapitalismus.
Frage mit Gegenfrage immer schwierig.
Warum? Also was treibt
Also keine an? Kohle verdienen ist auch scheiße. Und wenn ich das Spiel, ich sehe Kohle verdienen wie ein Spiel an. Habe ich schon zu Tobi gesagt. Ich war letztens bei Tobi auch im Podcast.
Ja, ich habe es gesehen, aber ich will mich trotzdem eigene Fragen.
Nee, alles gut. Ja. Kohle verdienen ist für mich wie ein Spiel. Mir geht's nicht um das Geld per se. Klar, Geld ist ein Tool und haben wir alle schon 1000 Mal gehört. Hängt uns aus den Ohren raus. Aber Geld verdienen ist für mich wie ein Spiel. Geht einfach nur darum, Level aufzusteigen jedes Mal. Mach das nicht, weil ich sage, ich will Ferrari F40 vor der Tür oder keine Ahnung was.
Willst du nicht?
Doch auch, aber es ist nicht der treibende Faktor. Ja, genau. Es ist einfach so eine Begleiterscheinung, ne? Und deshalb habe ich das gerade so provokant so eine Gegenfrage. Was soll ich sonst machen?
Was treibt dich denn noch an, dass du sagen wir mal, du bist durch, du musst nicht mehr arbeiten in der Theorie, aber du hast dir jetzt ja trotzdem vor 2 Jahren noch mit mir die Klinke in die Hand gegeben und nochmal gesagt, ich mache jetzt, gebe jetzt nochmal richtig Vollgas. Was ist da dein Gedanke? Warum sagst du?
Es ist ähnlich gelagert. Sag mal, ich glaube, du bist als Selbstständiger, als Unternehmer nur erfolgreich, wenn es dir Spaß macht, erfolgreich zu sein. Mhm. Und damit meine ich nicht Geld zu verdienen, sondern wirklich in deinem Unternehmen halt Kunden zu gewinnen, Mitarbeiter einzustellen, cooles Team aufzubauen etc. Geld kommt dann logischerweise von ganz allein, aber das ist irgendwann nicht mehr die Motivation, das ist ja diese abnehmende Grenzkosten, das siebte Bier ist nicht mehr so toll wie das erste Bier, ja. Und wenn du mal Geld verdient hast, ist es immer eine persönliche Entscheidung, wie viel Geld brauchst du zum Leben, ja. Also du kannst ja auch sagen, wenn ich jetzt so und so viel verdiene, reicht mir das. Manche Leute sagen, ich verdiene 1 Million, es reicht mir nicht, ja. Das ist ja immer je nachdem, ja, was du auch von einer Frau und Freundin hast, ja. Aber was mich schon immer antreibt, ja, und das bin ich bei dir, was habe ich schon 100 Mal erzählt, früher mein Lieblingsspiel, Monopoly, ja, und so weiter. Ich liebe es einfach, Geschäfte zu machen. Also das ist für mich, also mein größtes Hobby, meine größte Leidenschaft ist es, Unternehmen aufzubauen und die erfolgreich machen. Und da geht es nicht um das Geld, ja, ich kriege ja auch kein Gehalt oder irgendwas, ja, sondern einfach zu sagen, ich war Teil dieser Story. Deswegen mache ich das so gerne. Und natürlich macht es brutal Spaß, auch dann Menschen zu entwickeln. Ja, auch zu sehen, wie die dann reifen, wie die dann wachsen, jetzt bei dir, beim Chrissy, bei anderen Leuten, ja, da vielleicht auch ein bisschen die zu helfen, zu unterstützen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres und Spannenderes, ja, als eine Company aufzubauen, ja, weil das auch, wenn du schaffst Arbeitsplätze, du bringst Leute in Lohn und Brot, wenn ich hier durchs Büro laufe und sage, hey, die ganzen Leute, jeden Monat kriegen die ihr Gehalt bezahlt, ja, weil wir zwei diese Firma gegründet haben. Ich finde,
das stimmt,
das da ist so ein unfassbar
viel zu wenig drüber
schönes nach. Gefühl. Ja, ich meine, ich habe hunderte von Mitarbeitern in meiner Logistikfirma, ja, auch Ungelernte, ja, die würden ohne meine Firma vielleicht keinen Job haben, ja. Und dann laufe ich da durch und ich bin dankbar, dass die bei mir arbeiten, ja, weil ich bin für jeden froh, der morgens aufsteht und zur Arbeit geht, ja, und nicht auf der Couch hockt und sagt, der Staat soll für mich klarkommen, ja. Und das gebe ich aber auch zurück, ja. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, es gibt doch nichts Tolleres, wenn du sagst, ich habe Tausende von Menschen in Lohn und Brot geschafft, ja, die hoffentlich auch glücklich sind, bei mir zu arbeiten, zufrieden sind. Ich gucke immer, dass wir wenig Fluktuationen haben. Ich versuche, wenn es nicht passt, die Leute sehr früh aus dem Unternehmen rauszubringen, ja, weil ich möchte mit den Leuten, die ich...
Vor allen Dingen versuchst du sie auch umzusiedeln, das finde ich sogar beim Carsten. Der Carsten geht nie hin zu einer Person und sagt, ey, du bist jetzt raus, sondern der Carsten geht hin und sagt, ey, pass auf, ich habe gesehen, ich glaube, was anderes wäre besser. Wie wär's denn da und da und damit? Vielleicht woanders? Das fand ich, ist ein so geiler Ansatz, der
wertschätzend.
So ja, genau, wertschätzend. Weil sind ja zwei Sachen. A, man sieht sich immer zweimal. Das heißt, wenn du irgendwann schlecht mit deinen Mitarbeitern umgehst, noch vor Kanulu und so weiter, ja, spricht sich das rum und du kriegst schlechte Leute. Umgedreht ist es so, wenn du gut mit den Leuten umgehst. Wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen viele, sage ich jetzt mal, Mitarbeiter wirbt Mitarbeiter, wo dann von auch Führungspositionen Freunde von denen bei uns angefangen haben, weil sie gehört haben, coole Firma, macht Spaß, ja, komm mal vorbei und so. Und das ist ja das Beste, weil ich weiß dann, dass der gut ist, weil wenn jetzt mein CFO mir einen empfiehlt, ja, der wird ja keinen Idioten empfehlen, weil er sagt, kriege ich ja Ärger. Ja, und dann das sind einfach so verschiedene Themen, ja. Und das ist das, was mir unfassbar viel Spaß macht und wo ich mein Leben lang dankbar bin, dass ich die Chance habe, in einem Land aufgewachsen zu sein oder aufzuwachsen, wo mir das auch ermöglicht wird, ja.
Ja, bin ich auch.
Das finde ich schon dankbar. Eine tolle Geschichte. Und ich meine, wenn du überlegst, jede Nation wird getragen von Unternehmern, ja. Weil am Ende vom Tag muss ja irgendwo der Job, das Geld herkommen, das kommt ja nur von Unternehmen. Der Staat zwar auch,
wobei
ja aber der Staat kann das ja nur machen, wenn er Unternehmen hat, die auch den Staat bezahlen.
Wo mittlerweile die große linke Bewegung ja immer sagt, sofort Millionäre, Milliardäre enteignen, das sollte man abschaffen. Was ich ehrlich gesagt...
Ich kann es ein Stück weit verstehen, dass die sagen, wenn jemand 10 Milliarden hat, ja, dann kann er ja nicht ausgeben und so weiter. Was die nicht verstehen, dass der 10 Milliarden hat, hat keine 10 Milliarden. Der hat hat vielleicht Aktien, Immobilien und so weiter, aber der hat jetzt keine 10 Milliarden irgendwo auf dem Bankkonto liegen. Ja? Ja. Und dieses Geld arbeitet auch wieder. Ja, also jetzt nur ein Beispiel, wenn du zum Beispiel einen großen Anteil an einer börsennotierten Firma hast, ich sage jetzt mal 5 Milliarden, ja, und jetzt kommen 3% Reichensteuer und die Firma zahlt 1% Dividende, dann müsstest du jedes Jahr 2% oder noch mehr von deinem Unternehmen, also von deinen Aktien verkaufen, nur um die Steuer zu bezahlen, ja. Das gibt eine Verwerfung. Also es ist ein schmaler Grat zwischen, weil dann siehst du natürlich, wie die Superreichen Spielzeuge kaufen, hunderte Millionen Boote oder sonst irgendwas, aber die baut ja auch wieder jemand. Auch da wird ja wieder Arbeitsplätze geschaffen. Also
auch über den Konsum, weil, ja.
Du darfst nicht vergessen, du entziehst ja das Geld nicht dem Kapitalmarkt, sondern du gehst zum Beispiel hin zu mal jemand wie ich, der kann es auch mal leisten, in eine Firma zu investieren, ja, die dann floppt, ja, weil er sagt, okay, das Geld hole ich wieder rein. Ja, aber das kann nur jemand machen, ja, der auch die Möglichkeiten hat. Ja, Elon Musk zum Beispiel, ja. Ich meine, SpaceX, ja, geiles Beispiel. Milliarden verbrannt, da hat er so viel Geld reingesteckt, das hätte er nicht machen können, wenn er ein Milliardär gewesen wäre. Ja, jetzt ist er der Einzige, der noch einen Amerikaner in die ISS fliegen kann, ja. Hat Starlink aufgebaut, ja. Ich bin kein Fan von ihm, aber er hat geile Sachen gemacht und macht sie immer noch. Aber auch nur, weil halt ein Verrückter mit viel Geld verrückte Sachen machen kann, die du sonst von der Bank nicht finanziert kriegst. Wir beide, wenn wir zur Bank gegangen wären, und ich wäre jetzt nicht ich, sondern wir wären beide zwei Studenten, 21 Jahre, gehen zur Bank und sagen, hier, wir brauchen Startkapital, wir müssen Programmierer einstellen, das, und jenes, wir brauchen ein paar hunderttausend Euro. Niemand hätte uns Geld gegeben, niemand. Ja, da brauchst du halt auch verrückte Kapitalgeber, ja, die bereit sind, Venture Capital hinzustellen. Und diese ganzen Fonds, Venture Fonds, Private Equity, die werden ja hauptsächlich von Vermögenden gespeist, ja. Und die ermöglichen aber wieder anderen Menschen, ihr Business aufzubauen, die sonst keine Chance gehabt hätten, ja. Weil die sagen, klassische Investition, 10 Startups, 8 gehen pleite. Aber die 2, die müssen halt 10x bringen, ja. Und dann macht es wieder Sinn, weiterzugehen. Und dieses Risikokapital, das hatten wir früher noch nie, ja. Deswegen gibt es ja so viel Gründung und so viel Innovation. Ja, wenn du mal guckst, was aus Startups rausgekommen ist, an Innovationskraft und so weiter, dein Startup zum Beispiel, du hilfst Banken, ja, in einem Segment reinzukommen, was sie nicht schaffen, weil sie das nicht können und weil es auch eine normale Agentur nicht kann, ja. Ich finde das faszinierend, ja. Und das ist halt, wenn du, ich verstehe die Argumentation, das ist immer leicht, wenn man auf der Couch hockt und selber kein Geld hat, ja, auf die zu meckern, die einen Haufen Geld haben. Und es gehen viele schlecht mit ihrem Geld um. Das ist sicherlich richtig und das ist auch nicht in Ordnung, ja. Aber ganz, ganz viele, ja, der Großteil setzt ihr Vermögen gewinnbringend für die Gesellschaft ein.
Vor allen Dingen, also hundertprozentig, guck dir vor allen Dingen auch mal reiche Familien wie Familie Hopp an, was die Familie Hopp für die Regionen darstellt. Was
über eine Milliarde in die Stiftung gesteckt. Also für Sport, für Kinder, für oder auch das Engagement in Biotechnologie, ja, wo du nie weißt, was da rauskommt.
Oder auch so Sachen, ja, die überhaupt nicht publik gemacht werden. Da wurden letztens 9 Millionen Euro ausgegeben, um für einen Klinikkomplex ein neues Operationsgerät zu investieren, dass Menschen hier gut medizinisch versorgt sind. Und das, also, ne, und das wird nicht von Privatpatienten genutzt, das wird von allen Patienten genutzt.
Das hast du ja überall in Amerika, ja, ganz stark, ja. Hier auch in der Region, wenn du siehst, hier die Kunsthalle hat der Hector, glaube ich, 40 oder 60 Millionen.
Ja, und ich finde es so traurig, ich finde es wirklich so traurig. Guck mal andersrum. Da hat jetzt zum Beispiel Wolfgang Magier, auch ein Milliardär aus Heidelberg, Okta Pharma, hat jetzt zum Beispiel die Stadthalle neu gemacht. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen der rein investiert hat.
Ich glaube, 56
Millionen. 56 Millionen hat er der Stadt quasi geschenkt. 56 Millionen. Und dann stellen sich trotzdem Demonstranten vorne dran, wie kann denn die Stadt von einem Milliardär Geld annehmen, der schmiert doch. Der hat gerade die Stadthalle renoviert, ein Kulturgut aus Heidelberg. Dann wollte er sich hinten hinstellen, glaube ich, und das Kloster da in Heidelberg als Musikinstitution aufbauen, als Musikuniversität, weil er ist sehr musikbegeistert. Und dann musst du dir mal überlegen, dass es auch da Leute gibt, die was Negatives daraus machen.
Was immer.
Also ich finde das
Wahnsinn. Einer hat geschrieben, lass es mal 50 Millionen sein. Da hat gemeint, okay, das sind ja nur Beispiel 2% von seinem Gesamtvermögen. Das ist ja erstmal richtig. Du kannst immer was Negatives sehen, aber er hat es erstmal getan. Der könnte ja auch in der Schweiz leben, keine Steuern zahlen, ja. Nee, der wohnt in Heidelberg, der lebt in Heidelberg, ja.
Und vor allen Dingen zahlt er auch in Heidelberg seine Steuern, ja. Er zahlt seine Kapitalertragssteuer, der zahlt seine ganzen Gewerbesteuern, seine Körperschaftssteuern, das zahlt er alles da. Ach,
ja,
ich reg
also,
mich auf, sorry.
Ich glaube, was Linke nicht verstehen oder was ich bei denen so
paradox finde. Ich würde es auf Linke beziehen, ich würde es eher, auch ich finde hier auch im Büro bei uns gibt es viele Linkswähler und mit denen verstehe ich mich bombastisch, weil ich auch immer wieder merke, dass auch ein Linksgedanke sagen wir, ich rede von normal denkenden Menschen, auch ein Linksdenkender, ich kann euch 4, 5 Namen gleich geblurrt nennen, die hier die Linke wählen. Und die sagen, hey, eigentlich, und ich würde jetzt sagen, ich wähle eher konservativ oder bin irgendwo in der Mitte oder wie auch immer, die sagen, eigentlich wähle ich genau das Gleiche wie du. Ich bin dafür, dass es keine breitere Schere gibt. Ich bin dafür, dass es armen Menschen in Deutschland geholfen wird. Ich bin dafür, dass jeder ordentlich seine Steuern zahlt, dass wir ein ordentliches Land sind und ein Sozialstaat sind und dass wir vor allen Dingen auch gucken, dass das Vermögen breiter verteilt ist. Im Endeffekt ist da jeder dafür. Aber das Thema wird dann immer so dargestellt, dass die Leute, die auch noch trotzdem an den Kapitalmarkt denken und sagen, okay, wir sind in einem kapitalwirtschaftlichen Umfeld oder auch in vielleicht einem aggressiven Umfeld, dass die dann so verteufelt werden, dass es dann heißt, okay, die können gar nicht für uns sein. Aber eigentlich ist jeder Mensch, der normal denkt, ist, glaube ich, für den Menschen und für was besser zu machen.
Das beschreit ja auch keiner.
Nee, aber das meine ich so. Aber ich verstehe, was du meinst, was du gerade gesagt hast mit diesem Gedanken. Das ist immer diese radikalisierte Position. Sowohl links wie auch rechts. Alles, was radikalisiert ist, ist aus meiner Sicht immer scheiße. Alles, was radikal ist, ist crazy. Sorry.
Da bin ich bei dir. Ich glaube, das Problem ist, nenn es jetzt Linke, nenn es Sozialisten, wie auch immer, das Problem ist einfach, dass, also aus meiner Sicht, dass gerade diese Menschen immer von der Schutzbedürftigkeit von Minderheiten sprechen. So, vergessen aber dabei, dass die kleinste Minderheit überhaupt das Individuum selbst ist. Ja, das heißt, sobald ich dem Individuum permanent in die Tasche greife, ob das jetzt ein Milliardär ist oder vielleicht einfach nur der Gutverdiener, quasi konterkariere ich ja meine eigene Aussage. So, und ich bin einfach dafür, also klar, es sollte jedem Menschen gut gehen, aber das schaffst du halt eben nicht durch Umverteilung oder
indem du an die Substanz von anderen Menschen gehst, sondern einfach, indem du Möglichkeiten schaffst. Ne?
Das ist kommunistisch-sozialistisch schon fast, ja.
Ja, genau. Also Chancengleichheit und Ergebnisgleichheit sind halt zwei verschiedene
Sozialismus Dinge. Funktioniert nicht, haben wir gesehen, geht in kein Land, weil wenn du keinen Antrieb hast, ja, warum sollte der Max 100 Stunden arbeiten, wenn er genauso viel Geld dafür kriegt oder genauso viel Anerkennung, wie wenn er 30 Stunden arbeitet, ja? Und du machst es ja jetzt nicht wegen dem Geld, sondern du machst es halt, weil du den Laden nach vorne bringen willst, ja. Wenn du jetzt aber, sag mal, in einem sozialistischen System wärst und der Laden würde dem Staat gehören, ja, und der sagt, mach deinen Plan, 30
Stunden. Sollst du ein anderes Dummes machen.
Bitte? Genau. Also deswegen funktioniert das ja nicht. Deswegen kommt ja keine Innovation. Beste Beispiel, Osten-Westdeutschland, ja. Mehr oder weniger gleiche Mindset. Natürlich waren wir stärker industrialisiert. Der Osten war mehr Agrarwissenschaft ausgelegt. Aber die sind Trabi gefahren und wir 911er. Übertreibe ich jetzt mal. Also die haben, da kam ja keine Innovation, die haben es ja nicht geschafft, weil sie auch schlau waren, ja, ein gescheites Auto zu bauen, ja, weil es halt keine Selbstständigen gab, weil das halt nicht funktioniert, wenn es vom Staat
gesteuert ist. Weil der Staat sich zu sehr eingemischt hat, ne, obwohl es die gleichen Menschen
und
sind.
Und das ist so ein bisschen, was ich schade finde, ich bin voll bei dir, wenn man mal guckt, also wenn man sich normale Argumentation von jemandem anhört, der links wählt, der hat ja mit fast allem recht. Genau was du eben gesagt hast, da schreibe ich alles. Ich bin auch gegen diese Schere. Ich bin dafür, dass man mehr Gleichheit schafft, dass alles irgendwo gerecht ist. Aber es ist ja auch schon so. Guck mal, ich zahle Höchststeuersatz, ja. Ich glaube, müsst mal ausrechnen, wie viel Prozent, ja, ich glaube 20%, Pareto zahlen 80% aller Steuern, ja. Also ich gehe auch nicht weg, ich zahle weiterhin meine Steuern. Aber jetzt wollte ich mal die Leute auf der Couch hocken sehen, wenn jemand kommt und nimmt ihnen die Hälfte von ihrem Geld weg jeden Monat, ja, was ja original passiert. Ich brauche aber mein Geld auch in meinen Firmen wieder, um zu investieren. Ja, also also ich glaube, es ist für beide Seiten wenig Verständnis da und das Hauptproblem ist aber, glaube ich, auch, dass wir in eine Schere reinlaufen, wo die Leute nicht mehr Lust haben zu arbeiten. Ich war jetzt gerade in Japan, da ist auf jeder Baustelle stehen da drei ältere Herren in Uniform mit so Leuchtstäben. Wenn ein Auto rausfährt, halten die Fußgänger an, das an und so weiter. Da wird es bei uns niemanden finden, der diesen Job macht. Das machen die 8 Stunden, stehen die da und sind stolz wie Bolle. Machen das ganz toll. Hier findest du niemanden. Du findest doch keinen mehr, der so Jobs machen will. Ja, und das ist das Problem und das ist, glaube ich, auch, wo dann die Akzeptanz, diese Schere ist, dass die einen sagen, die Linken sind alle blöd, weil die sowas unterstützen, dass Leute vielleicht weniger arbeiten oder nicht den Ansporn haben zu arbeiten, weiß ich nicht, schwierig gerade auszudrücken. Ja.
Ich weiß, was du meinst.
Aber ich glaube, dass wenn man sich mal austauschen würde, will eigentlich fast jeder das Gleiche. Wir wollen Sicherheit.
Fehlt massiv.
Ja, wir wollen Sicherheit, wir wollen Lohn und Brot, ja, ich meine, wir haben ja schon Themen, dass jeder kann umsonst studieren, jeder kann umsonst Abitur machen. Ja, das sind ja schon ganz viele Dinge, die in anderen Ländern gar nicht funktionieren. Wir haben mit die beste Krankenversorgung. Ja?
Umsonst würde ich nicht sagen, wir zahlen ja alle dafür.
Naja, aber ich jetzt als 18-Jähriger, sage ich mal, ich zahle nicht an die Uni wie in Amerika, ich zahle nicht für eine Highschool.
Nein, ja? Dafür kommen dann andere auf, klar. Aber wir
der
zahlen.
Staat, der Staat. Ja.
Und wir finanzieren den Staat.
Ja, natürlich. Am Ende ist es, aber es ist doch erstmal so, dass dadurch schon mal eine Chancengleichheit gegeben ist. Ja, wir haben ein Krankensystem. Also es ist ja schon sehr viel, was da läuft. Ja, und es läuft ja auch nur, weil wir erfolgreiche Menschen haben, die erfolgreiche Firmen aufbauen, die Geld verdienen, Arbeitsplätze schaffen, die zahlen ja auch wieder Steuern. Anders funktioniert es ja nicht.
Ich finde halt, dass der Diskurs, also diese einfach die Diskussionsbereitschaft und auch die Akzeptanz, dass verschiedene Meinungen existieren können, die gibt's gar nicht mehr. Es ist immer nur absolutistisch, es wird immer nur das kleinste Individuum betrachtet, und zwar das am meisten Pain hat auf einer Seite, die überhaupt nicht repräsentativ für die ganze Welt ist, sondern repräsentativ vielleicht für 0,1%. Und das finde ich so schade, weil ich finde, auch die Stimme wird gehört. Kann vielleicht auch daher kommen, weil sie die letzten 20, 30, 40 Jahre nicht gehört wurde und deswegen jetzt laut sein muss. Aber ich finde, wir sollten uns langsam mal da wieder dahin entwickeln, dass wir uns an einen Tisch setzen, weil wir alle die gleichen Menschen sind und über die Probleme oder Lösungsansätze sprechen, die uns alle betreffen. Und das finde ich so schade in der heutigen Zeit, dass du für jeden Scheiß gecancelt wirst, dass du für jeden Scheiß auf einmal, keine Ahnung, du sagst zum Beispiel, ich finde die Schere zwischen Arm und Reich finde ich zu groß, dann bist du auf einmal linksradikal. Du sagst, ey, ich hätte ganz gerne, dass ich anders besteuert werde, dann bist du auf einmal rechts. Hä?
Ich finde, also mein Hauptproblem ist, dass es vielen Menschen einfach an den Grundlagen fehlt, also am Wissen. Also ich finde zum Beispiel auch dieses Thema, die Schere zwischen Arm und Reich, führt eigentlich völlig am Thema vorbei. Also mich interessiert es doch gar nicht, wie reich der reichste Deutsche ist und wie arm der ärmste Arme ist in Deutschland, sondern einfach,
werden im Schnitt mehr Menschen vermögender oder haben die einen besseren Lebensstandard über die Jahre? So, das ist doch eigentlich das, was mich interessiert. Und nicht
die Korrelationsfrage, leiden andere aber darunter, dass es passiert? Und das müsste, also das sollte man ja eher in Betracht ziehen, davon gehe ich. Also das aber Thema ist nein.
Mal eine andere Frage, weil wir sind ja schon weit in der Zeit weg. Wir wollen noch ein bisschen was über dich hören. Du hast eben erwähnt, du könntest dir vorstellen, Exit zu machen. Keine Ahnung wann. Ja, wenn du dein Produkt gebaut hast, hingebracht hast. Also das ist schon ein Thema, wo du sagst, du würdest gerne in naher Zukunft 2 bis 5 Jahre einen Exit machen. Frage 1, Frage 2, was machst du danach?
Dann suche ich mir irgendwas anderes. Ich glaube, also es
schon Ideen ist, oder sagst du, kommt
ihr? Nee, gar nicht. Das lasse ich dann auf mich zukommen. Und das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ich sage nur, das könnte ich mir vorstellen, neben Social Seed nochmal tatsächlich ein Produkt zu bauen, ein Softwareprodukt. Und das dann irgendwann vielleicht auch zu verkaufen. Und was ich danach mache, I don't know. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich bin sehr optimistisch, A, für mich selber und B, für die Menschheit. Ich bin Long Menschheit, kann man sagen. Aber genau, ja, was ich mache in 15 oder 15, I don't know.
Hast du irgendein Traum und Ziel?
Ich habe sicherlich viele Ziele und Wünsche. Könnte man jetzt Stunden drüber sprechen. Klar, ich will logischerweise Kinder haben. Ich glaube, das ist, also für mich persönlich, 2 wären schon schön.
Okay.
3, weiß ich nicht, ob mir das vielleicht zu viel
ist. Kann dir sagen, du, also anders, bei mir war es so, jetzt haben wir 2. Ich will mehr.
Ja.
Weil ich die so sehr liebe.
Das ist schön.
Ich liebe die so sehr. Ich liebe es, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Meine Frau und ich waren im Kreissaal. Wir haben die Kleine angeguckt, als sie kam, jetzt die zweite. Bitte?
Bei deiner Frau war es klar.
Ja, wir machen alles zusammen und dann gucken wir die Kleine an, hatten eine anstrengende Geburt und sagen, wir wollen noch eins.
Crazy.
Direkt da noch vor Ort.
Noch vor Ort, weil wir einfach so viel Liebe für unsere Kinder haben.
Jetzt habe ich es im Kopf, da noch vor Ort.
Ach Carsten, du bist echt ein Schwein. Also
wie viele Kinder hast du?
Guck mal, die Sarah, wirklich, die Sarah ist einfach geil, weil Sarah sitzt nur da so. Aber wirklich, aber ist wie ein Meme. Nee, also so Kinder gepasst. Möchtest du, das ist ein Ziel, ja. Finde ich schön, dass du es auch als erstes gerade gesagt hast.
Ja.
Und gibt es für dich ein finanzielles Ziel? Ab wann wärst du zufrieden? Ab welcher Summe?
Boah, das ist echt schwer. Ich kann es. Also,
was ist denn, was dir gerade, also es kam gerade eine Zahl. Ich habe es gesehen in deinen Augen. Nein, ich habe es gerade gesehen. Du hattest gerade eine Zahl.
Albern. Nein, es ist albern.
Sprich sie aus. Du hast sie gerade im Kopf gehabt.
Nein, also es gibt so viele schöne Dinge, auch muss man ehrlich sagen, materielle Dinge auf der Welt, die man sich sicherlich irgendwann noch kaufen möchte. Aber
ab wann kaufst du sie dir? Weil ich bin mir relativ sicher als empathischer Mensch, dass ich gerade in deinem Gesicht eine Zahl gesehen habe, wo du gedacht hast, damit könnte ich das.
Pass auf, ich sag dir jetzt eine Summe, die ich schön finde, aber es würde mich wirklich null tangieren, ob ich das jetzt erreiche oder nicht, auch wenn ich zuversichtlich bin, dass ich das erreiche. Mhm. Aber 9-stelliges Vermögen wäre schon cool. Nette Vermögen.
Das müssen wir alle rechnen.
Nee, das muss ich auch kurz.
Also 100 Millionen plus wäre schon gut. Einfach für die Challenge.
Feier ich.
Ja.
Finde ich cool.
Aber also auch da, kommt wie es kommt. Es könnte wie es könnte. So.
Das ist super.
So ist das.
Nee, finde ich schön. Ist ein schönes, also ist ein Ziel,
vielleicht,
weil.
Vielleicht fängt schon mal an zu reisen.
Die 100 Millionen stehen ja nicht für die 100 Millionen an sich. Die 100 Millionen genau, stehen exakt. Ja dafür. Ja. Ne, für
was, so du, viele, was du aufgebaut
was,
hast.
Auch was, ja. Nicht, was du auch daraus machst. Ich sag immer, mein Traum ist es irgendwann vielleicht mit Carsten gemeinsam eine Stiftung aufzubauen, wo ich quasi und Carsten irgendwann für eine andere Person wieder der nächste Carsten sind. Weil Carsten war damals derjenige, der an mich geglaubt hat und der gesagt hat, Max, that's it, wir machen das. Also ich kriege gerade Gänsehaut, ganz, ganz krass, weil der Carsten war wirklich derjenige, der mein Leben verändert hat in dem Augenblick, natürlich mit meiner Frau und jetzt machen wir das zusammen und ich will irgendwann auch ein Carsten sein,
ja, ist
weil
cool.
Ich, also ich weiß nicht, der Carsten in seiner ganzen Unemotionalität,
du musst aufhören zu gendern, ne?
Ja, der Carsten in seiner ganzen Unemotionalität, wie es ist, weiß glaube ich bis heute nicht, wie krass das eigentlich ist, dass ich jeden Morgen aufstehe und mir denke, dank meiner Frau und dank dem Carsten ist mein Leben ein anderes. Und das will ich für andere Leute sein. Gar nicht die Person, dass ich weiß, die Leute denken an mich, sondern einfach diesen Menschen diesen Umschwung geben. Das, was aus sich zu machen, was sie glücklich macht. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt mehr aus mir gemacht habe, weil ich Unternehmer bin oder mehr aus mir gemacht habe, weil ich eine Firma mit x Angestellten habe, sondern dass ich was mache, was mich glücklich macht, wo ich jeden Morgen aufstehe und denke, wenn das morgen nicht mehr ist, es ist wie, als würde man einem süchtigen Heroin wegnehmen. Weil ich brauche das, es macht mich glücklich. Und das finde ich, das heißt, ich wünsche mir irgendwann in Tibet, im Sudan, sonst wo auf dieser Welt, in Südamerika, in Chile, irgendwie junge Menschen abzugreifen, die sagen, ey, ich hab Bock, aber ich hab nicht die Möglichkeit und ich brauche einen Mentor. Einmal für Kohle und einmal für Wissen. So, und daraus so eine Stiftung aufzubauen, weil ich glaube, wenn du das weltweit streust, ist geil. Also ich glaube, dann machst du die Welt zu einem besseren Ort, weil dann die Leute, die dann wieder da gechallenged sind, man sieht es ja jetzt gerade bei mir, ich gebe der Stadt Mannheim eine Menge zurück, ich interessiere mich für die Stadt Mannheim, wir sprechen mit der Stadt Mannheim, wir reden darüber, andere Startups in Mannheim zu unterstützen. Wir zahlen hier unsere Steuern, wir haben hier unsere ganzen Leute, wir schaffen hier nochmal zusätzliche Menschen, die auch wohnen, die auch hier wohnen, die auch da, ne, bla bla bla. Und das finde ich halt einfach geil. Stell dir vor, da ist ein Chilene, der arbeitet mit uns zusammen, hat durch uns die Chance bekommen, macht was Geiles und geht wieder zurück nach Chile, macht das Gleiche. Dann ist es quasi der chilenische Carsten für die Chilenen. Ja. So, und das ist geil. Und ja, das,
in Chile.
Das ist mein Traum. Irgendwann, dass man nur noch Carstens auf der Welt hat.
Oh, das wäre ganz schlimm.
Aber ich glaube, du weißt, was ich
meine. Ja, geil. Meine Frau dreht gerade durch, wenn sie das hört.
Nein, das
Symbol, das einer reicht
das Symbol Carsten steht einfach für eine Person, die an dich glaubt, bedingungslos dir Unterstützung gibt und dich coacht.
Impulsgeber,
voll. Geil. Und das wäre geil. Und das, glaube ich, das ist deswegen auch bei mir im Kopf, ist diese 100 in liquider Art und Weise, weil dann kannst du anfangen, auch, wie du gerade gesagt hast, Carsten, zu spinnen, mal auch auf ein Startup, was vielleicht voll nicht 100% die Möglichkeit gibt, da was drauf zu schießen und so. Ja. Und zu guter Letzt, um jetzt mal auch nochmal die Kurve zu kriegen, weil wir sind, ne, du musst jetzt wechseln, Akkus. Okay, dann ziehen wir jetzt aber durch, würde ich sagen, und dann gehen wir was essen.
Oh ja, ich habe Hunger.
Was? Nee, wir machen jetzt. Was ist dein Final-Tipp für Leute, die jetzt nochmal im Finanzmarkt anfangen, irgendwie arbeiten zu wollen?
Lernen die zwei wichtigsten Sachen, lernen verkaufen, lernen Marketing. Punkt.
Krass. Also muss ich nochmal lernen. Also Marketing muss ich.
Ich glaube, du bist ein guter Verkäufer. Marketing können wir nochmal jetzt gleich beim Essen besprechen.
Besprechen wir beim Essen. Ja. Leute, ich hoffe, es wird eine Folge 2 geben. Vielen Dank euch allen. Es war mega geil. Ich glaube, wir hätten jetzt wirklich 3 Stunden noch voll machen können. Aber wir machen nochmal eine nächste Folge. Würde ich mich sehr freuen. Es wäre ein ganz toller Gast, Carsten.
Ja, yeah. Stay hungry, I'm hungry.